What's up? It's Jeff Cobb, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem Rückblick auf New Japan Pro Wrestling's Wrestling Dontaku 2021. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und ich mache das heute hier in einer etwas kleineren Runde. Ich habe heute nämlich ausschließlich und exklusiv nur den Alex am Start. Gute.
Ich grüße dich.
Wie geht's dir denn, Alex?
Auch mir geht's ganz, ganz gut bisher, also kann mich nicht beklagen. Hab heute einen halben Tag gearbeitet, hab mir schön zwei Shows und Tagu reingezogen. Ich war höchst erfreut, vielleicht auch nicht, den ironischen Unterton bitte beachten. Ja, wir reden ja jetzt drüber, ob das eine gute Show war oder gute Shows oder ob es vielleicht auch nur zwei gute Matches waren. Man weiß es nicht.
Ja, wir machen es heute zu zweit, weil ja Jan bekannt gegeben hat, dass er so ein kleines bisschen New Japan Pause macht. Und den Chris, den holen wir natürlich nur für die richtig geilen und wichtigen Shows. Gucken wir mal, was da Richtung Wrestle Grand Slam geht. Ja, ich bin da dran. Aber für Dontaku reicht es, wenn wir zwei heute drüber quatschen. Ich glaube, so viel gibt es da auch effektiv gar nicht zu erzählen, weil jetzt halt auch nicht so viel passiert ist, was wirklich relevant war. Oder wie siehst du es?
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, aber das ist halt so generell so ein bisschen ein New Japan-Problem, seit sie wieder angefangen haben zu veranstalten. Ja, es ist alles ein bisschen dürftig. Die Kritik am neuen Champion wird auch nicht kleiner. Das Booking, alles nicht, nach wie vor nicht so das war. Das haben wir ja im letzten Podcast schon ausgiebig besprochen. Ich habe im letzten Podcast gesagt, es liegt am Ende vom Tunnel. Das Licht wird aber jetzt auch nicht wirklich größer.
Also ich sage mal so, haben wir ja auch, wie gesagt, im letzten Podcast schon besprochen, die Situation, wie sie ist mit Covid, ist halt einfach so, dass du aus New Japan Sicht so veranstalten musst, wie sie es machen. Ja, eben möglichst viele Shows, um halt doch noch irgendwie Zuschauer reinzuziehen. Dass diese Shows halt dann super repetitiv sind, steht halt wieder auf dem anderen Blatt. Ich meine, das kennen wir ja auch schon aus Zeiten vor Covid, dass New Japan Cards oft recht ähnlich waren und dass Fäden oft recht lange liefen. Ja, und dass wir einfach Divisionen haben, in denen nicht so viel Vielfalt besteht. Aber was wir jetzt eben bei The Road hin zu Dontaku und jetzt dann auch bei Dontaku und ich vermute auch mal über Dontaku hinaus sehen, ist das halt Fäden einfach komplett totgeritten, mit dem Defibrillator reanimiert und dann nochmal totgeritten werden. Gerade jetzt im Tag-Team-Bereich, um uns mal Ross und Reiter auch zu nennen.
Da ist halt die Auswahl auch recht dürftig. Ne? Ja, da muss man so lange drauf rumreiten, bis tot ist und dann halt reanimieren.
Da muss ich noch gleich auf meinen letzten Podcast eingehen, ja, den Impact Rebellion Roundtable, den ich mit Nicole gemacht habe vor ein paar Wochen. Da habe ich nämlich noch was vergessen zu erwähnen, weil ja da Finn Juice aktuell die Impact Tag Team Champions sind und die Kommentatoren, explizit Matt Stryker, total drauf abgegangen ist, dass ja jetzt da diese Kooperation mit New Japan scheinbar besteht und dass man da dann die coolen Tag Teams aus New Japan dann vielleicht auch mal bei Impact sehen kann. Und rate mal, welches das erste Tag-Team ist, das erste Tag-Team-Gespann, was Matt Stryker dann nennt, wo ich mir denke, das ist genau das Tag-Team, was du im Jahr 2021 sehen möchtest.
Es wird auf jeden Fall nicht Zack und Taichi gewesen sein, ne?
Nein.
G.O.D.?
Es waren Tenzan und Kojima.
Vielleicht lebt der Mann aber auch in irgendeiner anderen Jahreszeit.
Okay, das wäre jetzt auch das erste Gespann, was mir einfallen würde, wenn ich frisches Tag Team Wrestling sehen möchte. Tenkoji im Jahr 2021, alles klar.
Weil ja Kojima jetzt nicht mehr bei Dontaku aufgetreten ist und bei Tenzan jetzt nochmal zum Workhouse hier mutiert.
Ja, ja,
Tenzan. Nochmal zwei Shows hier geworkt.
Tenzan ist ja die nächste Baustelle, ja, wo ich mir auch denke, warum zum Geier hat Tenzan vor ein paar Wochen noch ein Match verloren gegen Great Okan, wo es darum ging, dass er keine Mongolian-Chops mehr zeigen darf. Nur, dass er jetzt eben praktisch die gleiche Aktion nochmal zeigt, also die Mongolian Chops, nur mit einer anderen Handhaltung und damit ist es kein Mongolian Chop mehr. Aber der gleiche Move.
Er hat das Schlupfloch gefunden.
Sneaky Bastard, ey.
Da war bestimmt wochenlang, wie komme ich an meinen Mongolian Chops wieder ran? Wenn ich die Hand, einfach die Hand sich drehen. Yeah!
That's it. He's a genius. Ich glaube, die spannendste Booking-Entscheidung, die tatsächlich jetzt im Vorfeld zu Dontaku passiert ist, ist die, dass Yuji Nagata um den US-Title antreten darf.
Ja, der gute Mox hat ihn herausgefordert. Er war ja jetzt auch, er müsste jetzt wieder in Amerika gerade momentan sein, logischerweise. Match findet bei einer Weekly von AEW, also bei Dynamite, auch ganz nett. Und jetzt war ja, glaube ich, also ich glaube bei den aktuellen Tapings oder halt in dieser Woche bei der Ausstellung oder nächste Woche, weiß ich nicht, bei Strong ist er jetzt im Tag Team mit Chris Dickinson gegen Moxley. Nee, er ist mit Narita im Tag Team, also Nagata gegen Moxley und Chris Dickinson. Das ist auch ganz nett. Mhm. Die Cards werden besser, habe ich so das Gefühl.
Ja, Strong ist tatsächlich ein interessantes Produkt geworden und nachdem jetzt auch der erste Strong Openweight Champion gekürt worden ist, mit Filthy Tom Lawler, genau auch der richtige Mann. Gefällt mir.
Brody King wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, sag
ich mal. Wäre auch gut gewesen. Also die Strong Division da, die ist echt nicht verkehrt. Das ist eine Show, die kann man sich tatsächlich ganz gut angucken.
Ja, wenn man sich jetzt dann Nagata rüberfliegt und Moxley auftreten lässt, ich glaube, da hat man schon noch ein bisschen was vor, habe ich so im Gefühl.
Also, und natürlich hat dann hier unsere Freunde im Internet, was will Moxley denn hier mit einem Ü50-Wrestler? Der so, sag das mal dem Ü50-Wrestler, der kickt dich immer noch weg.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja.
Also, ich bin mal gespannt, ob das jetzt dann so dauerhaft ist, dass dann die sich immer schön abwechseln, dass dann nachher da hin und her fliegt und dann auch vielleicht mal noch andere Wrestler rüberfliegen mal wieder. Also irgendwie die New Japan Wrestler sind mehr momentan überall unterwegs auf der Welt, außer in Japan.
Ja, und auch das hatte ich ja mit Nicole ja schon thematisiert beim Rebellion Podcast, wenn man jetzt da eben eine Zusammenarbeit hat und du jetzt eben gerade auch Zack und Taichi erwähnst, ne? Dadurch, dass Impact halt mehrere Sendungen am Stück aufnimmt, auf 2 Tage oder so verteilt. Ne? Du musst halt die Leute für 1-2 Tage einfliegen, nimmst mit denen 6 bis 8 Wochen Programm auf und bist safe. Also warum denn nicht? Das ist eigentlich eine ganz charmante Geschichte an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch wenn dann eben ein Juice Robinson in den ganzen Promo-Bildern komplett anders ausschaut, wie er dann effektiv im Ring gesehen hat. Einfach, weil der Kerl hat auch seinen Look alle 4 Wochen ändert.
Ja, stimmt.
Ja, aber meckern auf hohem Niveau und so.
Ist richtig. Ich meine, ist ja für Impact ist natürlich vorteilhaft. Bei Finn-Juice bräuchte man jetzt, glaube ich, in der Tag Team Division in Japan mehr als bei Impact. Aber gut. Ich warte noch, bis die Herren Good Brothers und die Herren Bucks auch gern mal ihr Ticket nach Japan buchen. Ich glaube fest daran. Es wird irgendwann soweit sein. Und nachdem jetzt schon 2 Leute den Belt Collector angesprochen haben, mal gucken, ob sich der Hauer Omega mal blicken lässt in Japan.
Und irgendwo sitzt Austin Aries in der Ecke und lacht sich kaputt.
Oder Ultimo Dragon. Oder
ja, was haben wir noch im Vorfeld zu der Show gehabt? Wir haben relativ spät auf der Road und ich glaube auch, dass sie tatsächlich nur einmal einen Auftritt von Kota Ibushi gehabt.
Der war bei diesen, wie hier sind die Dinger? Ich wollte Konami sagen, aber das ist ein Spielehersteller.
Ja, bei den Shows mit einem komischen Namen, genau.
Da waren als Golden Ace wieder unterwegs.
Ja. Wo er ja so ein kleines bisschen aktuell mit Jeff Cobb am Rummachen ist, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde, aber. Ja, ist halt dann auch ein Name, den wir jetzt bei Wrestling Dontaku, so heißt es, nicht sehen werden. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, in der Gesamtqualität hat sich das durchaus bemerkbar gemacht, dass man da eben einen sehr dünnen Kader jetzt hat er auf die beiden Shows verteilt. Ja, wir hatten auch kein Ishii, kein Goto, kein Yoshihashi, also praktisch die Six-Man Tag Team Champions waren nicht da und haben einfach ganz viele Namen gefehlt, die man ansonsten im Programm hätte. Ja, stattdessen haben wir halt Tiger Mask, kann man auch machen.
Ja, die GOD kann man ja auch mal Singles-Matches wresteln lassen.
Ja, das ist immer die beste Idee.
Kann man vielleicht auch zukünftig wieder lassen.
Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht groß drum rum, gehen einfach mal in die Shows rein. Die Undercards, die sind jeweils höchst random, sage ich jetzt einfach mal. Da gehen wir jetzt einfach nur ganz kurz drüber. Ja. Erster Tag startet mit Dick Togo, Evil, Taichi Shimori und Yujiro, die angetreten sind gegen Hiroyoshi Tensan, Master Wato, Ryusuke Taguchi und Toru Yano, und der Bullet Club gewinnt. Ja, was soll's jetzt da großartig sagen?
Ja, Ishimori holt halt den Sieg gegen Tiger Mask mit dem Bloody Cross. Spoiler. Sehen wir eigentlich fast am Tag 2 das gleiche nochmal, nur mit anderem Verlierer.
Das Ganze läuft eben basierend auf der Fehde zwischen Evil und Toru Yano. Und ja, ich sag mal so, vor einem Jahr war Evil Doppel-Champion. Und jetzt fehdet er mit Yano um Mülltüten über dem Kopf.
Ja, ich glaube, diesen Ausstieg bei LIJ bereut er bis zum heutigen Tag. Den geht es zwar jetzt auch nicht wirklich besser, aber da muss der wenigstens nicht gegen Toru Yano antreten. Jetzt ist im Bullet Club natürlich ein ziemlicher Abstieg für den Herrn Evil.
Ja, aber ich meine, das haben wir jetzt auch oft genug schon gesagt. Und dieses ganze Brimborium von wegen Führungsstreitereien im Bullet Club, das ist alles irgendwie vergessen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Evil hat aktuell auch einfach nicht mehr das Standing, um auch nur ansatzweise irgendwie eine Führungsposition dort einzufordern.
Gefühlt steht er eigentlich so knapp über Yujiro und über TikToko. In Yado sehe ich inzwischen auch nur fast über Evil stehen.
Ja, ist traurig, ne?
Ja, hoffen wir mal, dass es nur eine Storyline ist, dass es bald wieder zum G1 dann richtig Gas gibt und im G1-Finale dann steht. Oder lebe dich? Nee. Man wird sehen. Irgendwann wird man mit Sicherheit wieder was machen. Mal gucken, ob das jetzt besser wird mit dem Roster, wenn der weiterhin relativ klein bleibt, wo ich vorhin ausgehe. Dann wird auch Evil, denke ich mal, wieder die Chance bekommen, weil du kannst es halt nicht eher nur mit denselben Leuten da oben probieren. Da wird doch Evil vielleicht mal wieder irgendwie jetzt in den Titel reinrutschen. Ich meine, Evil gegen Osprey fände ich jetzt nicht mal so schlecht, wenn man nicht 44 Minuten geht. 15 Minuten, 20 Minuten, das schafft ein Evil. Das sieht auch ein Evil gegen Osprey ganz gut aus. Könnte man durchaus mal wieder machen, aber ja, der Chef ist ja jetzt momentan mit Never Open Bay Title beschäftigt. Also wäre ja der Weg eigentlich mal wieder frei, Evil da oben mit rein zu stopfen, wenn es sein muss.
Ich glaube, der Zug ist jetzt leider abgefahren.
Ob er jemals wieder Champion wird, glaube ich, ich schätze mal, er wird irgendwann sich vom Bullet Club wieder trennen und doch wieder bei LIJ einsteigen. Er vermisst doch seinen Sanada. Ja, da war er wenigstens ein Tag Team Champion.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht so stark im G1 dieses Jahr dastehen wird wie letztes Jahr.
Nee.
Aber ich habe jetzt schon so eine ganz heiße Tendenz in Richtung G1-Sieger. Ja, also das wird ziemlich drachig, habe ich das Gefühl.
Das spoilert aber jemand hier.
Können wir gleich mal vorne wegnehmen. Ich habe zwei Kandidaten für einen G1-Sieg dieses Jahr, und das sind die beiden Leute, die am zweiten Tag im Main Event stehen.
Ja, das habe ich jetzt im letzten Podcast schon mal erzählt, dass er eigentlich war ja Chingo gegen Osprey im Best of the Super Juniors Finale, New Japan Cup Finale, und jetzt würde halt der G1 irgendwo Sinn machen, ne? Und dass dann Chingo gewinnt, würde dann halt auch noch mehr Sinn machen. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, wenn Okada ohne Titel reingeht, muss ich immer Okada in den Raum schmeißen. Aber durchaus möglich, dass der den Titel dann auch demnächst auch wieder hat,
ja,
da wo er hingehört.
Ja, das diskutieren wir dann gleich dann nochmal weiter. Machen wir mal weiter mit der wunderbaren Card, weil du gerade Okada erwähnst. Der steht nämlich im nächsten Match zusammen mit Show und Yo gegen El Desperado, Minoru Suzuki und Yoshinobu Kanemaru, basierend auf der Fehde zwischen Yo und Despi um den Junior-Title, was ja eigentlich das angesetzte Match war für den zweiten Tag. Spoiler, das Match sollte nicht stattfinden, weil am 5. Mai kurzfristig die Meldung rumging, dass zwei Aktive mit Covid-Symptomen aufgetaucht sind und jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen werden und mittlerweile auch bestätigte positive Fälle sind. Gerüchte, die ich gelesen habe, besagen, es wären Okada und Yo. Habe ich aber nirgends weiter bestätigt gesehen. Hast du da weitere Infos?
Nee, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt bestätigt worden sind. Ich habe nur Jo und Okada gelesen, dass sie eben Symptome haben, aber es ihnen doch recht gut geht. Aber sie auf jeden Fall jetzt kürzer treten und man sie auf jeden Fall erstmal vorsorglich natürlich abgezogen hat, ist ja klar, muss man ja machen. Aber ob es die beiden jetzt auch wirklich dann die bestätigen sind, das weiß ich dann natürlich nicht. Da habe ich auch noch nichts gelesen. Aber Japan ist sowieso immer newsmäßig. Das ist nicht so einfach wie in Amerika, Sachen rauszufinden. Die halten sich da immer ein bisschen mehr bedeckt.
Es ist dann effektiv auch so, das sind die ersten beiden bestätigten Fälle, seit
Das ist
letztes Jahr
richtig, ja.
wieder losgegangen ist. Ja, ist jetzt natürlich gerade im Fall von Okada, wenn es so ist, recht bitter, weil er ja eben am 29. Mai headlinen soll im Tokyo Dome. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass er da gut durchkommt und dann eben tatsächlich auch zur Verfügung steht. Was ich an dem Match tatsächlich am meisten gefeiert habe, waren die Sequenzen, wenn Show und Miso gegeneinander waren. Leider hat mir davon leider wenig gebracht und hat halt die altbekannten Schemen wieder runtergerattert, ja, also die Junior Tag Teams gegeneinander und Okada und Miso mal wieder gegeneinander. Es gab mal wieder ein bisschen Hamster-Modus.
Ja, das ist eine Notiz, was ich mir gemacht habe, dass irgendwie jeder mit jedem schon irgendeine Story hat oder eben in der Vergangenheit hatte. Und deswegen hast du eben Okada und Wieso. Ah, die guten alten Erinnerungen an unseren
Oh ja,
England-Trip.
das war noch Zeiten.
Ja, das war schön. Und eben halt Show, Yo gegen Despi und Kanemaru. Die hatten ja auch ein Match bei Nukami. Die haben verteidigt, also Roppongi 3K ihre Gürtel und ja, und Yo und Despi eh noch ihre Story eigentlich um Gürtel. Jetzt bin ich mal gespannt, wann sie das nachholen wollen. Ja.
Ja,
Aber halt
müssen.
auch wieder so ein Match, keine wirklichen Highlights, war eine solide Nummer, aber es ist trotzdem immer schön zu sehen, Okada im zweiten Match zu sehen. Das konnte man uns vor 2 Jahren auch nicht vorstellen.
Ja, das ist ja mittlerweile irgendwie seine Standardposition, ne?
So.
Und nachdem es ja heißt, dass er so schwer am Rücken aktuell angeschlagen ist, ja, mit einem Bandscheibenvorfall, dann ist halt echt die Frage, ist er derjenige, der jetzt im Main Event stehen sollte vom Tokyo Dome? Aber ja, das fragst du dich halt bei einem Tanahashi auch immer. Und letztendlich beißt er dann die Zähne zusammen und reißt dann nochmal das Dach ab, ne?
Das ist richtig, ja. Bei dem Okada, er wirkt jetzt aber, also er gibt jetzt natürlich nicht so viel Gas, ist klar, es sind ja nur die Matches, aber er wirkt jetzt nicht so, weil beim Tanahashi, da hast du auch in den Multi-Man-Matches oder mal schon dann irgendwann gemerkt, dass der eigentlich am Ende ist, aber Okada wirkt jetzt eigentlich nicht so, als ob ihn das so sehr stören wird. Also ich glaube, vielleicht ist es auch wieder, wird er auch wieder, wie heißt es, heißer gegessen, als es gekocht wird. Umgekehrt. Heißer gekocht, als es gegessen wird. Er hat vielleicht ein paar Schmerzen, aber ob das jetzt so, weil wenn es wirklich so schlimm ist, glaube ich, würde ich Okada eher als Menschen sehen, der dann doch mehr Einsicht zeigt und sich dann doch vielleicht operieren lässt, wenn es nötig ist und nicht einfach dann weiter wrestelt und wird schon irgendwann dann mal zusammenheilen, so wie bei Tanahashi. Und dann hat man dann im Nachhinein noch Probleme über die nächsten Jahre. Also ich glaube, Okada würde ich eher als Menschen einschätzen, der dann doch ein bisschen einsichtiger ist und dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann macht er eine Pause, lässt sich operieren, wenn es sein muss und dann kommt er gestärkt wieder zurück. Und da ja eh nur in den Multi-Man-Matches ist, könnte er jetzt ja eigentlich sogar tatsächlich eine Pause einlegen. Gut, das ist natürlich jetzt der Main-Event
Ja,
für Grand Slam.
jetzt hat er eigentlich schon verpasst,
Ist ja eigentlich der Zug schon abgefahren, ja.
weil jetzt kommt der Grand Slam und dann bist du ja fast schon auf der Road to G1.
Ja,
Und
sollte er
dann
den
ist ja
Titel
fast schon
nicht
wieder
gewinnen?
Wrestle Kingdom.
Das stimmt. Er sollte aber den Titel nicht gewinnen gegen Ospreay, dann könnte er vielleicht noch eine Pause einlegen und dann rechtzeitig zum G1 vielleicht zurückkehren. Je nachdem. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauert nach einem. Nach der OP, wie lang der Okada da braucht. Vielleicht hat er auch John Cena-Gene und dann ist der nach 3 Wochen wieder topfit.
Ach so, das könnte natürlich auch sein. Ja, also diesen Match gewinnt Yo für sein Team. Natürlich, um Momentum mitzunehmen für den nächsten Tag, das dann halt leider nicht stattfindet. Ist halt auch bitter, wenn du jetzt immer die ganzen guten Cards auf 2 Tage aufteilst und dann eben eins von deinen Headliner-Matches wegfällt, ja, womit Tag 2 wirklich effektiv zur One-Match-Show wird. Ja, Tag 1 hatte da zumindest noch mehrere hohe Kaliber zu bieten.
Genau, hohe Kaliber.
Ja, be bevor es dazu kommt, haben wir natürlich noch die Dauerfehde jetzt hier aktuell zwischen LIJ und dem United Empire. Shingo Naito, Sanada und Bushi gegen Ospreay, Great Okan, Aaron Hernandez und Jeff Cobb. Ja, das ist dann halt auch die gewohnte Qualität, die man da bekommt. Ja, ich find's immer noch super beeindruckend, wie ein Jeff Cobb aktuell drauf ist. Und wie er Leute durch die Gegend ballern kann.
Ja, da komme ich dann, wenn wir am Tag 2 sind, nochmal bei dem Match. Also auch in so einem Multiman gedönst drin, aber da hat er eine nette Aktion gebracht und ist auch gleich betitelt, aber komme ich schon später drauf. Ja, Hernandez war jetzt im Kingdom sagen, im Empire, aber irgendwie verliert er da aber auch recht oft.
Ja, ich meine, jeder Stable braucht seinen Weaklink.
Hat sich eigentlich nichts weiter geändert außer Klamotten. Obwohl er mir so auffällt, er sieht schon ein bisschen aus wie Ishimori jetzt, nur in groß und breit und hat eine Sonnenbrille auf.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja den Stable Entrance von den Vieren echt cool.
Das stimmt.
Weißt du, wenn sie dann eben so nacheinander rauskommen, das Erste, was du siehst von dem Stable, ist die Hand vom Great Okan, die durch den Vorhang kommt.
Finde ich auch sehr nett, dass er sich sein Zöpfchen da jetzt grün gefärbt hat oder so einen Farbtopf gesteckt hat. Ja. Doch mal ein bisschen passender gemacht hier, dass er das erlebt hat, das Stable.
Ist natürlich dann auch sehr innovativ, dass sie Naito an den Haaren zieht und Sanada mit dem Ex-Handle auf die Haare reinkommt. Da haben wir gedacht, okay, das nehme ich. Das ist eine nette kleine Geschichte. Und auch die Fehde hier mit Great Okan und Naito, die sich gegenseitig ihre Posen auch klauen. Ja, ist okay.
Ja, da wird es dann noch ein paar Singles-Matches geben. Am zweiten Tag gab es ja auch noch so ein paar kleine SWAT-Gefecht nach dem Match mit Naito und Khan. Also da wird es auch noch ein Match geben. Ich meine, Khan hat ja Naito besiegt in der ersten Runde vom New Japan Cup. Da ist ja noch was offen. Ich weiß nicht, Hernandez hat gegen Sanada gewonnen, ne? Singles-Match, glaube ich. Oder war's das, war das überhaupt schon?
Ich glaube schon.
Ja, da ist auch noch was offen. Ja, wird halt so auf Biegen und Brechen irgendwie weitergeführt. Shingo hat seine Fehde mit Ospreay gehabt. Das wird jetzt ein Ende haben. Mal gucken, wo jetzt dann. Na gut, kommen wir noch drauf, wie es dann weitergeht.
Ich bin gespannt, wie der G1 eben dieses Jahr ausschaut von den Teilnehmern her. Weil eigentlich müsstest du das komplette Empire reinpacken. Ja, also Ospreay, klar, und Cobb war ja letztes Jahr auch schon mit drin. Aber eigentlich müsste der Great Okan da auch definitiv mit rein. Und wenn man konsequent pusht, eigentlich Hinare auch. Aber ich möchte halt auch eigentlich sehr gerne den David Finlay im G1 sehen dieses Jahr. Und jetzt bin ich schon überlegen, wen kürzen wir denn dafür raus?
Naja, ich sag mal, wenn Juice war ja letzte Zeit immer dabei. Ich glaube, wenn Juice, wenn es immer noch Tag Team, na gut, weiß ich nicht, ob es bis dahin noch Impact Champions sind, vielleicht sind es auch New Japan Tag Team Champions bis dahin, aber wenn Juice dieses Jahr wieder mit dabei ist, was ich davon ausgehe, ich glaube, da wird ein David Finlay auch mal eine Chance bekommen. Und Hernandez glaube ich tatsächlich auch, das hat man ihm ein neues Gimmick gegeben, jetzt beim Stable mit drin. Er ist ein Kraftpaket, er kann wrestlen. Ich glaube, dem würde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben und er kann mal schauen, ob er abliefern kann. Ich meine, Yoshihashi haben wir damals auch nicht viel erwartet und kam er in G1, da hat er gut abgeliefert. Also noch sehe ich Potenzial im guten Hinade. Ich will es nur mal sehen. Die müssen sich halt auch dementsprechend mal einsetzen und Scheinwerferlicht bekommst du nicht als im G1. Also da wird er sicherlich auch wieder in eine Gruppe kommen, wo er mindestens 2 bis 3 Hochkaräter hat, à la Okada, Tanahashi, Ibushi, wie auch immer, und da kann er dann liefern. Also ich glaube, der wird eine Chance bekommen.
Ja, ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann?
Eben.
Ja, der ist jetzt gerade noch echt heiß im Endeffekt als frisches Mitglied in dem Stable. Und das sollte man mitnehmen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, man muss halt überlegen, wen man dann dafür weglässt. Also mein erster Streichkandidat ist dann tatsächlich Minoru Suzuki, weil der halt letztes Jahr, mich einfach mal sagen, aus gegebenen Anlässen, weil sonst keiner da war, mitgemacht hat.
Ja.
Ja, aber dann wird's schon interessant. Wie nimmst du denn dann darüber hinaus noch raus?
Ja, muss man mal gucken, wie es bis dahin ist. Vielleicht hat sich die ganze Corona-Sache bis dahin ja erledigt. wie es dann auch mit Reisen ist. Vielleicht kann man doch wieder ein paar Fly-Ins mitnehmen. Vielleicht nimmt man auch was von New Japan Strong mit, einen Tom Lawler, Brody King. Kann man da auch gut mal mit reinpacken. Warum nicht?
Vielleicht ist der US-Champion auch mal wieder da. Also Yuji Nagata.
Ja, möglich, ja.
Oh, ich würde das so feiern.
Ich sage ja nach wie vor, der US-Titel könnte das Tor öffnen für Kenny Omega. Ich glaube nach wie vor daran, dass der Belt Collector eventuell diesen US-Titel gewinnt, bei AW dann halt logischerweise, ne? Und das macht ihm die Tür für New Japan wieder auf. Da könnt ihr mal wunderbar eine Story draus bauen.
Dann machen wir Omega gegen Ibushi im Dome.
Oh ja. Oh ja.
Um den
US-Titel. Wenn diesen Möchtegern Belt Collector à la Jay White und Osprey noch abgefertigt, weil die sind ja nur Schmutz unter den Fingernägeln von Kenny Omega. Wir wollen die großen Gegner. Ibushi. Es geht um alle Gürtel. Impact, AEW, alles was da ist.
Genau, da geht Ibushi nochmal kurz bei DDT vorbei.
Nimm alles doch mit, ja.
Nimm da ein bisschen was mit und dann packen wir alles auf den Tisch.
Und wenn er Omega sowieso Jay White besiegt, ist er ja auch noch Never Openweight Champion. Da kann man ein paar Titel wieder vereinigen.
Da geht was, da hast recht.
Der Impact New Japan AEW World Title.
Der Wrestling Champion. Heißt dann einfach nur am Schluss. So. Ja.
Ach ja.
Wir müssen in die Tag Team Division übergehen. Mhm. Ja, aber wir reden nicht über Tag Team Wrestling, sondern wir reden über die Tag Team Wrestler, die hier an dem Tag in zwei Singles Matches jeweils gegeneinander antreten sollen. Und das erste Match ist Zack Sabre gegen Tangaloa mit der Stipulation: Wenn Zack Sabre gewinnt, dann gibt es ein Titelmatch für ihn und Taichi. Wenn er verliert, sind Suzuki-Gun für immer und ewig raus aus dem Titelrennen. Und da es keine anderen Tag-Teams mehr gibt, haben wir dann also G.O.D. bis auf weiteres immer mit dem Gürtel rumrennen. Nicht so geil. Insofern war da für mich schon nur bedingt Spannung drin, sag ich mal so.
Ja. Match hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. War so ein bisschen die Story Technik gegen Kraft und smart, wie halt Zack nun mal ist. Das war sein Match und hat halt den Arm bearbeitet. Wunderbar. Und natürlich, wenn man den Arm nicht ordentlich einsetzen kann, kann man natürlich auch gewisse Kraftaktionen nicht bringen. Das hat mir gut gefallen. Am Ende auch das Finish dann. Das war dann ein Konter. Es sollte so ein Tiger Drive oder ein Powerbomb geben, wie auch immer. Und Zack rutscht da vom den Schultern runter. Dann trägt er in den Crucifix-Pin rein und gewinnt das Ding. Hat mir eigentlich gut gefallen, muss man sagen. Habe ich tatsächlich. Gut, ich halte von Tangaloa nicht allzu viel als Singles-Wrestler, muss ich sagen. Der hat mir bei WWE als bei NXT nicht wirklich gefallen. Auch bei Impact war ja auch mal kurz auch nicht so das Wahre. Also ist schon besser, dass der im Tag-Team bleibt. Aber ich fand das Match eigentlich ganz gut. Aber gut, mit Zack hat er auch einen dankbaren Gegner. Der zieht ihn da halt auch durch. Aber ich glaube, das hat gedauert. Glaube ich, war noch 10 Minuten oder so.
Viertelstunde
immerhin. Also das muss ich sagen, ich sage ja immer, Sack-Matches unter einer halben Stunde gefallen mir immer gut. Das hat mir echt gut gefallen. Gut, wenn du so erstmal drei so komische Multi-Man-Gedöns-Matches hast und dann dich da durchgekämpft hast, dann feierst du halt ein Sack-Saber-Match. Das war wirklich gut, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen.
Hätte es sogar noch einen Ticken kürzer sein können, finde ich. Ja, weil Tangaloa-Match 15 Minuten ist schon nahezu an der Schmerzgrenze, aber Zack hat das Ganze gut gerettet. Es ist halt, wie du sagst, das klassische Technik gegen Powerhouse-Match und ja, ich bleibe jetzt einfach dabei, so heimlich still und leise sind Suzuki-Gun face geturnt. Haben jetzt übrigens bei Dontaku auch ihr 10-jähriges Jubiläum gehabt. Keiner hat es erwähnt, außer dem Chef, mal in der Backstage-Promo. Wo er immer noch sagt, wir sind a band of misfits. Aber es ist eine Band of Misfits, die ja sehr babyfacig mittlerweile unterwegs ist. Nicht, dass sie sich anbiedern irgendwo, aber die sind wirklich heimlich still und leise geturnt.
Ja. So. Hat der Bullet Club nicht auch Geburtstag gehabt?
Die hatten ihr 8-jähriges.
Ah.
Diesmal ohne Special Jogging-Anzüge.
Stimmt. Stimmt, die hat doch so lästige Kimonos letztes Jahr, oder was das war, oder?
Ja, genau, ja, ja. Das sah ja Farley super aus da drin.
Ja.
Ja, und insofern hast du natürlich eben die ganz klassische Variante in dem Match, dass du den körperlich überlegenen Powerhouse-Wrestler hast, der den körperlich lauchigen Zack Sabre halt durch die Gegend schmeißen kann, und der verknotet dich halt trotzdem irgendwie. Und ist halt am Schluss dann derjenige, der aufgrund seiner Technik für 3 Sekunden der bessere ist, den Sieg holt, rausrollt, sich freut. Ich glaube, das ist immer das Highlight von so einem Zack Sabre-Match. Egal, ob er gewinnt oder verliert, egal, ob er sich freut oder sich aufregt, das ist, glaube ich, immer das, was mir am besten gefällt von Zack Sabre-Matches mittlerweile. Die Emotion, die er nach dem Match rausbringt.
Ja, wobei, wenn es sich aufregt, macht mehr Spaß. Auch schon live gesehen, wie wir in England waren. Auch sehr nett.
Auch richtig.
Ja, war auch irgendwie klar, dass Zack gewinnt, weil ich meine, unter dem Strich muss man sagen, Zack ist halt der Singles-Wrestler, der im Tag-Team ist, und Tangaloa der Tag-Team-Wrestler, der im Singles-Bereich jetzt mal antritt, hat halt auch irgendwo Vorteile dann für Zack irgendwo, deswegen musste er auch da gewinnen. Und dass ein Zack eh die großen Big-Mans auch besiegen kann, die kräftiger sind als er, kennen wir ja alle schon.
Ja, und ich meine, man muss ja auch irgendwie ein Tag-Team-Match auf eine der beiden Dome-Shows jetzt packen.
Richtig.
Ja, und da ansonsten kein weiteres Team da ist, aufgebaut ist, existiert, nennen wir es einfach mal, wird es auf G.O.D. versus Suzuki-Gun Teil, keine Ahnung was, rauslaufen mit einem Titelwechsel.
Muss man ja, weil eigentlich, wenn sie jetzt wieder verlieren, dann ist ja eigentlich die Story auch irgendwann mal vorbei. Also wie viele Titelmatches wird sie noch bekommen? Außer die zaubern jetzt ein neues Tag-Team aus dem Hut. Das kann natürlich auch gut passieren, aber glaube ich jetzt mal nicht dran.
Das Einzige, was ich sehen könnte, wie G.O.D. die Titel verteidigen, ist, wenn Finchus eben zurückkommen, die Top-Herausforderer werden.
Ja.
Wobei ich dann eben die andere Variante fast spannender fände, wenn Zack und Taichi sich die Titel holen und dann von den Good Brothers attackiert werden.
Auf die warte ich ja auch noch, ja. Das wäre natürlich richtig cool.
Das wäre halt auch mal ein bisschen was Frisches.
Ja, eben. Das stimmt, ja. Ja. Gut, man hatte die Möglichkeit, eigentlich noch mehr zu machen. Ich glaube auch, aus dem Empire wird noch mit Cobb und Khan vielleicht noch ein Tag-Team rausgehen. Ich finde auch ein Tag-Team sehr nett mit Shingo und Sanada oder Naito und Sanada oder Naito und Shingo. Das fände ich auch so mal, die könnten wir auch mal zusammenpacken und wir sind ja schon zusammen in der Stable, aber denen mal einen Run geben, fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Auch wäre auch mal ein bisschen was Frisches. Also wenn man schon keine Tag-Teams mehr hat, dann muss man sich halt aus den 1000 Stables, die man ja so hat hier bei New Japan, dann ein paar Tag-Teams zusammenbasteln, und da gibt man halt mal Nitro einen Tag-Team-Run, bevor man ihn irgendwo ständig in irgendwelche unsinnigen Multi-Man-Matches einbaut oder irgendwelche Singles-Matches, die auch keiner wirklich braucht.
Ja, oder eben tatsächlich schauen, ob man was aus der Strong Division überholt.
Der Strong, genau, ja.
Ja, hier Clark Connors und wie hieß der andere? Carl Fredericks zum Beispiel. Die fände ich zum Beispiel auch sehr charmant zusammen.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist dann sozusagen die Heavyweight-Variante von Show und Yo. Ja, also die Young Lions, die als Tag Team praktisch zurückkehren.
Ja.
Das wäre eine Variante, die fände ich ganz charmant tatsächlich hier. Aber gucken wir mal. Jetzt sind, glaube ich, erstmal noch Suzuki-Gun dran. Und Zack hat dafür gesorgt, dass sie dran sind. Die zweite Hälfte von den Tag Teams ist im nächsten Match. Taichi gegen Tama Tonga. Es geht um die Iron Fingers from Hell, die ja Tama Tonga geklaut hatte, die Taichi sich mal kurz wieder zurückgeholt hat, die dann am Schluss der New Japan-Chef einkassiert hat. Und der Gag ist, wir machen ein Ladder-Match draus. Und ich denke mir so, warum zum Geier machen wir jetzt hier ein Ladder-Match draus? Ja, also war unnötig wie ein Kropf.
Ja, New Japan braucht sich nicht wundern, wenn sie momentan so viel Hate abbekommen in den sozialen Medien, weil es geht um die Iron Gloves. Aber ich fand es echt witzig. Normal macht man es bei den Titelmatches, da zeigt ja der Ref immer nochmal den Leuten hier, das geht jetzt hier, also auch wichtig, der Ref zeigt denen halt die Iron Gloves, und Tama Tonga legt noch die Hand drauf, macht die Augen zu, atmet nochmal tief durch, als ob es das Wertvollste ist, was es gibt momentan im Wrestling. Und dann packt der Ref das Ding in so eine durchsichtige Plastiktüte, und ich dachte mir so, what the fuck?
So, und jetzt will man mal zum Finish direkt mal vorspringen, ja, als Taichi die abhängt, ist er im Endeffekt auf der Leiter so hoch, dass er die ganze Tüte nehmen könnte, aber er muss nochmal eine Sprosse weiter hochgehen, damit er in die Tüte reingreifen kann und diese Fingers holen kann.
Ja, da merkt man, dass Nusche bei keinerlei Erfahrung großartig mit Nusche, mit Leiter-Matches hat, dann hätte man vielleicht mal eine kleine Öse vielleicht dran machen können und so ein Ding durchschieben können, hätte man das wenigstens ein bisschen schön aufhängen können. Man hätte vielleicht die Sachen auch einen Meter höher hängen können, so ein Omos von WWE hätte da auch ohne Leiter die Dinge abnehmen können. Ja. Ich meine, ich muss ja sagen, ich sage ja immer, AEW macht die schlechtesten Leiter-Matches, das wird jetzt getoppt von New Japan, weil die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie man Leiter-Matches bookt. Und du hast auch beiden angemerkt, die fühlen sich sehr unwohl mit der Leiter und haben auch da keinerlei Erfahrung. Also sie haben wirklich ständig versucht, diese Leiter irgendwie mit ins Match einzubauen. Und es wirkt halt irgendwie alles sehr konstruiert. Das fing ja schon an ganz am Anfang. Taichi liegt angeschlagen in der Ecke. Tama Tonga holt sich die Hornswoggle-Leiter raus, klettert hoch, kommt nicht ganz hin. Könnte aber theoretisch noch zwei Stufen hochgehen und könnte sie abhängen. Was macht er? Nee, kommt nicht ran. Ich packe mir zusammen und schmeiße Leiter in die Ecke.
Also, ich habe echt mittlerweile die Schnauze voll von Leiter-Matches. Ja, und nachdem ich beim letzten Mal im Impact-Review auch schon so über Last-Man-Standing-Matches gerantet habe, frage ich mich, welche Stipulations finde ich überhaupt noch gut? Ja, aber Leiter-Matches, ja. Entschuldigung, ja, sobald der Wrestler eine Leiter sieht, bewegt er sich mit einem Zehntel der Geschwindigkeit. Ja, was die beiden jetzt hier gemacht haben, ist, ja, halt mal ein bisschen Leiter durch die Gegend hauen, mal hochkrabbeln ganz langsam. Und man muss halt echt sagen, der Einzige, der wirklich top motiviert war in dem Match,
Doki.
War Doki. Der hat da voll Bock drauf gehabt, der hat da die spektakulärsten Aktionen gezeigt. Das war, glaube ich, genau sein Ding. Da hat er mal zeigen können, was in ihm steckt. Es war klar, dass da letztendlich dann auch der komplette Shenanigan-Scheiß stattfinden muss. Ja, dass dann Charo mit reinkommt, dass Zack Sabre und Tangaloa da nochmal mit dazukommen. Ja. Und
fand ich aber gut eigentlich. Muss ich sagen, mal ganz gut gefallen, wo dann Tama Tonga die beiden Leitern aufbaut und diesen Gans dann probiert gegen Taichi von der Leiter runter und Taichi hält sich einfach fest und Tama Tonga segelt da ab und durch die Tische. Das war ganz nett. Also das war noch gut gemacht.
Ja. Mich hat es unmittelbar davor verloren, weil dieses Leitermatch aus irgendeinem Grund auch einen Ref mit im Ring hat. Warum war der Ref da? Ist dir das aufgefallen?
Weiß ich nicht. Er wollte die beste Sicht aufs Match haben.
Der hat ständig die Leiter festgehalten.
Ach stimmt, hat sogar Kevin Kelly am Kommentar gesagt, der Ref ist dazu da, damit beim Hochsteigen jemand die Leiter festhalten kann.
Okay, ich hab den ersten Tag nur auf Japanisch geguckt, ja, dann vielleicht haben die das da auch gesagt, habe ich nicht verstanden. Aber das ging mir irgendwann so auf den Keks, dass der Ref bei jeder Gelegenheit die Leitern festhält. Ja, und dann eben auch unmittelbar vorm Finish steht er da und guckt Tama Tonga an und sagt irgendwas zu ihm, wo ich mir denke, wahrscheinlich hat er ihm jetzt gesagt, dass er jetzt hochklettern muss.
Ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwann komisch. Irgendwann hat mal Tama Tonga auch versucht zu covern. Ja, also hier, hat er auch mal zufällig vergessen, in welchem Match der gerade steht.
Ja, ja, dem Macho Man gefällt es. Ja, also das war... Es hätte ja tatsächlich eine interessante Geschichte werden können, wenn es eine Viertelstunde gewesen wäre. So waren es 27 Minuten und es war viel zu lang. Und jetzt guck mal aufs Aftermath. Taichi bekommt seine Iron Fingers zurück. Und ich mir gerade überlegt, der bringt die doch normalerweise in so einer Tasche mit zum Ring. Warum hat man nicht einfach diese Tasche hochgehängt?
Weiß ich nicht.
Okay.
Wollte nicht hergeben.
Gut, Tasche hat er behalten, die haben nur die Iron Fingers konfisziert. Okay, nehmen wir. Ja, Taichi bekommt die zurück und sagt, dass die jetzt retired sind. Und es wird gespielt die Musik von Isuka. Mhm. Warum zum Geier bei den ganzen Shenanigans kommt nicht Isuka rein?
Der genießt die Rente, ich weiß es nicht.
Das hätte ich in diesem Fall tatsächlich noch einmal gefeiert. Ja, wenn er reinkommt und er derjenige ist, der Taichi zum Sieg verhilft, ihm dann nochmal seine Iron Fingers überreicht und Taichi dann einfach respektvoll sagt, danke, ich weiß es zu schätzen, aber die sind jetzt genau wie du Geschichte und gehen in Rente. Das wäre tatsächlich der eine Fall von Shenanigans gewesen, den ich logisch gefunden hätte.
Ja, das wäre halt so ein nettes Happy End noch gewesen. Ich glaube, es wäre auch schön für die Zuschauer gewesen. Hätte auch Sinn gemacht, der Kreis schließt sich.
Ja.
Ja, aber vom Booking bei New Japan darf man heutzutage nicht mehr allzu viel erwarten.
Ja, also das ist halt die Tag Team Division. Die ist halt schwierig.
Ja.
Was ich so als Randnotiz noch festgestellt habe, Tama Tonga hat wieder Bart.
Gott sei Dank.
Ist grauer denn je. Ja, vorbei mit dem Babyface, Good Guy, Bad Guy, Dingsbums. Schaut er wieder Babyface aus wie ein alter Mann.
Genau. Ja, vielleicht kommt auch bald mal die Gesichtsbemalung und naja, man kann ja nur hoffen.
Und dann sind wir im Endeffekt auch schon im Main Event vom ersten Tag. Jay White gegen Hiroshi Tanahashi um den Never Open Weight Title. Das ist die eine Fehde, die sie haben. Die zweite Fehde ist dann auch scheinbar die viel heißere. Wer hat die besseren Bauchmuskeln? Das ist nämlich der Gag, den sie jetzt vor jedem Aufeinandertreffen runterreißen. Ja, und es geht natürlich darum, und das ist dann eben auch der Aufhänger, dass Jay White bisher jeden Single-Title bei New Japan gewonnen hat und er mit dem Gewinn des Never Openweight-Titles der erste Quadruple-Crown-Champion wäre. Und auf dem Weg hin zu Wrestling Dontaku hat er mal wieder seinen guten alten TTO ausgepackt, ja, den Tanahashi-Tap-Out. Und der gute Hiroshi Tanahashi ist ja nicht ganz doof. Hat sich ebenfalls nochmal einen schönen Submission-Hole zugelegt. Den JTO, den J-Tap-Out.
Wie kreativ die alle sind in Japan.
Mega. Ja, und damit haben wir ein Main-Event. Jay White gegen Hiroshi Tanahashi, getrieben von zwei Submission Holds als Story und 39 Minuten später haben wir einen neuen Never Openweight Champion, Alex.
Ja, es war ja fast auch zu erwarten. Also, wenn man das schon so kommuniziert mit diesem Quadruple-Gedöns, zählt da eigentlich wirklich nur Singles-Teil rein oder zählt da alles, was mit Japan ist, mit rein?
Es ist der IWGP-Title, der IC-Title, der US-Title und jetzt der Never Openweight-Title. Das sind alle vier Singles-Title, die er gewonnen hat.
Aber die Tag Team-Gürtel jetzt als Beispiel würden dann nicht mit reinzählen.
Die hat er ja noch nicht gewonnen. Wahrscheinlich würde er das ansonsten auch mitzählen.
Nee, weil Ibushi hat ja quasi. Ibushi hat ja alles bis auf den US-Title. Der ist ja eigentlich auch Quadruple-Champion. Jetzt kommt noch mehr Titel. Der hat ja auch die Junior-Titel alle gewonnen.
Ja, gut, die Junior-Titel, die zählen ja auch nicht.
Immerhin steht IWGP davor.
Jetzt bin ich mir überlegen, war Jay White nicht auch irgendwie mal Six-Man-Tag-Team-Champion?
Ibushi doch, glaube ich, auch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Ich dachte nämlich auch, ein Omega hat die alle. Ja, war Omega jemals IC-Champion?
Ja.
Und US-Title war der erste.
Der hat doch damit mit, wie hieß der? Michael Elgin damals gefeedet.
Ja, und er war der erste US-Champion?
Ja, aber war nie Never-Champion.
Aber er war ja IWGP Junior-Champion?
Ja, aber die Juniors.
Das muss zählen! Also Omega zählt da auch mit dazu, der braucht sich nicht hinstellen, der gute White, und sagen, wer hier der echte Belt-Collector ist. Da gibt's ganz schnell auf die Finger hier vom Alpha-Männchen Omega.
Also Six-Man-Champion war Jay White tatsächlich noch nicht, sehe ich gerade.
Das war Omega auch schon. Nicht als Täuscher. Oh, wenn das Omega hört. Die Story ist wie gemacht schon. Muss nur aus der Schublade geholt werden. Ja, gehen wir mal aufs Match. Sieger fast zu erwarten, allerdings sehr smart am Ende, weil es ging ja eigentlich den ganzen Match drüber. Tappt Tanahashi mal wieder. Das wäre ja das erste Mal. Gegen Sack hat er auch schon öfters mal getappt und eben gegen Jay White auch. Deswegen gibt es ja den Tanahashi-Tap-Out. Sehr smart. Es gab den Clever Leaf von Tanahashi und der Ref wurde gleichzeitig abgelenkt, aber Jay White hat getappt. Was für mich schon mal drauf schließen lässt, dass diese Story auch noch nicht beendet ist. Also und darauf wird sich wahrscheinlich auch noch Tanahashi stürzen, weil Jay White hat getappt, nur der Ref hat es nicht gesehen. Ja, ich fand das Match viel zu lang mit 39 Minuten. Also ich weiß nicht, warum man jetzt bei New Japan auf den Trichter gekommen ist, jetzt die Main Events alle so 35, 40 plus zu machen. Nur weil das Match länger ist, heißt es ja nicht, dass es direkt besser ist. Also, und ich muss sagen, ich bin fast mal eingeschlafen zwischendrin, weil ich es doch etwas sehr zäh fand. Der rote Faden war halt das Knie von Tanahashi. Und Tanahashi wiederum wollte halt Jay White ausmarken und ist dann seinerseits auf das Knie von Jay White gegangen. Da gab es auch einen sehr schönen High-Fly-Flow auf das Knie. Das hat auch Jay White sehr schön gesellt. War halt quasi so das Match um wer bringt den anderen zum Austappen. Am Ende hat gar keiner getappt, weil dann kam irgendwann der Blade Runner ziemlich out of nowhere und Tanahashi war in dem Moment eigentlich am Drücker, dann kam dann zack, zack, den Blade Runner und das Ding war durch. Ja, wie gesagt, Match für mich zu lang, aber einen schönen roten Faden gehabt. Jay White als Never Open Weight Champion finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich meine, er wird ja nach wie vor gepusht und dieses Quadruple-Ding, das hat er in seiner Promo nach Match auch nochmal erwähnt, mehrfach, und eben, er ist der echte Belt Collector. Ich weiß nicht, ob man letztes Mal wieder ein bisschen die Internet-Fans so ein bisschen heiß machen will, ob man da vielleicht ein bisschen was antießt mit Omega oder nicht. Jay White spielt ja auch gern mit solchen Sachen, also das ist nichts Neues. Mal schauen. Aber ich finde es okay, Jay White als Never Open Weight Champion, wir haben es ja schon gesagt, dass der Never Open Weight Title ja momentan eigentlich der zweitwichtigste Gürtel bei New Japan ist, nachdem der IC eingestampft worden ist oder vereinigt worden ist. Also ist er quasi der zweithöchste Champion momentan und der Gürtel gefällt mir auch bei Jay White deutlich besser als bei Tanahashi. Also finde ich gut. Ich denke, da wird es vielleicht noch ein Match geben, wo dann Jay White auch nochmal verteidigen wird, aber Der Run von Tanahashi war okay, war halt wichtig, gleich mal als neuer Never Open Weight Champion, als zweitwichtigster Champion kann man schon mal Tanahashi rausnehmen, aber jetzt mit Jay White ist halt diese neue Generation und ich glaube, so ein Gürtel passt halt immer gern um die Hüfte von Jay White und der macht auch immer viel draus in seinen Promos und so weiter. Sie hat man auch am nächsten Tag nochmal gehört. Von daher finde ich es okay, aber trotzdem das Match. Ich brauche keinen Tanahashi, den 39 Minuten da wegwrestle. Also ich glaube, Jan wird sich das Match mit Sicherheit angesehen haben oder noch ansehen. Grüße an der Stelle. Mich würde es interessieren, wie oft er geflucht hat, warum ein quasi alter Mann, der auf die Rente zugeht, noch solche langen Matches wrestelt. Jay White hat ja auch nach dem Match nochmal gesagt in der Promo, ja, Tanahashi, es ist jetzt auch vorbei, tritt zurück, es reicht jetzt langsam. Da gab es bestimmt ein Lächeln auf den Lippen von Jan. ja, ansonsten, es war okay. War halt das Match war halt wichtig, um diesen Tag noch zu retten, sagen wir mal so.
Ich fand es schön, dass er direkt im Anschluss an seinen Titelgewinn David Finlay herausgefordert hat. Mit dem er ja noch eine Rechnung offen hat, weil David Finlay ihn ja aus dem New Japan Cup rausgeschmissen hat. Mhm. Ja, und die beiden haben halt diese Story miteinander. Das heißt, die haben da auch mal wieder ein relativ frisches Match im Never Openweight Bereich. Ich gebe dir recht, das Match ist zu lang. Ja, also der Never Openweight Title ist halt bisher dadurch charakterisiert gewesen, dass es halt diese 15, 20-minütigen brutalen Schlachten waren. Und jetzt ist es halt hier auf einmal der Main Event und geht halt dann direkt fast 40 Minuten. Also das ist einfach eine Hausnummer. Und 40 Minuten musst du erstmal unterhaltsam gestalten. Ja, Spoiler, Tag 2 macht das meiner Meinung nach besser. Mhm. Wobei ich dieses Match tatsächlich hier sehr mag. Ja, also es ist genau mein Ding halt, diese ewig lange Beinbearbeitung, diese konsequente Beinbearbeitung. Die beiden haben eine verdammt gute Chemie miteinander und beide sellen sich den Arsch ab für den Gegner jeweils. Also sowohl Jay White als auch Tanahashi sellen diese Beinverletzungen richtig, richtig gut. Muss man jetzt Tanahashi unbedingt diesen Visual Tap-Out noch geben, ja, dass er eigentlich das Match gewonnen hätte, wenn der Ref hingeguckt hätte? Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt dann eben Tanahashi, der da ganz stark geschützt wird, ja, der dann eben noch Gedo mit abfertigen darf. Ja, Gedo hat sich jetzt auch wohl sein Standard-Selling für den Dragon Screw im Seil wahrscheinlich patentieren lassen. Und ich finde es tatsächlich ja komisch, dass in dieser ganzen Fehde, die darauf basiert, ich bring dich zum Aufgeben, nein, ich bring dich zum Aufgeben, letztendlich dann doch einfach nur in Anführungszeichen der Blade Runner des Ding ist, was das Match
genau
beendet. Das ist ein bisschen komisch. Aber es zeigt halt dann auch, dass vielleicht Tanahashi da zu sehr besessen war, ja, auch eben mit seinem High-Fly-Flow, den er halt nicht auf den Körper springt, sondern aufs Knie. Ja, also vielleicht ist das eben auch der entscheidende Moment des Matches. Wenn er einen regulären High-Fly-Flow gezeigt hätte, hätte er Jay White vielleicht pinnen können. Aber er musste ja unbedingt dann eben sein JTO dann ansetzen.
Also wenn man ein Rückmatch macht, würde halt hier wirklich die Stipulation-Submission-Match wirklich endlich mal Sinn machen. Das wäre halt wirklich, jetzt macht wirklich Sinn. Beide wollen hier den Gegner zur Aufgabe bezwingen. Macht ein Submission-Match. Allerdings kenne ich ja New Japan, da macht man die Stipulation-Matches immer dann, wenn man das überhaupt nicht braucht.
Ja.
Oder bei Toru Yano heißt. man wird es wahrscheinlich nicht machen, aber hier wird es halt mal Sinn machen. Aber naja.
Ja, also grundsätzlich, ich mochte das Match. Ja, es ist echt ein gutes Match. Wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Ja, also nimm mindestens 10 Minuten weg.
Ja, ja.
Dann wäre es wirklich besser gewesen, ja. Es wäre auch einfach mal interessant, so ein Sprint im Main Event mal wieder zu sehen. Ja, einfach mal so aus dem Nichts, so ein Main Event, der nach 15 Minuten Action vorbei ist. Es muss halt echt nicht jedes Match, nur weil es das letzte Match auf der Karte ist, 30 gehen jetzt mittlerweile.
Ja, find ich eigentlich auch. Nur ich habe so das Gefühl, oder man merkt es halt auch, desto schwächer, in Anführungszeichen schwächer, die Card ist, desto länger wird halt auch irgendwo der Main Event. Wenn man dann noch irgendwie versucht, auf Krampf dann nochmal was rauszuholen aus dem Ganzen und die Leute mit einem guten Gefühl heimzuschicken. Also, ne, geiler Main Event, 40 Minuten. Ja, aber es, wie ich vorhin gesagt habe, nur weil das Match länger ist, wird es nicht automatisch besser. Wären die jetzt nur 30 Minuten oder 20 Minuten gegangen, hätte ich gesagt, auch geiles Match. Ich sage jetzt nicht geiles Match, ach ja, 40 Minuten ist automatisch geiler. Also das kann ich beim zweiten Tag im Main Event auch nochmal so sagen.
Ich denke, die Krux ist halt an der Stelle auch einfach, dass wir mittlerweile 6 Matches als Standard auf der Card haben. Mhm. Nicht mehr 8 oder 9. Und dadurch musst du halt irgendwo Matches ein bisschen strecken, weil du ansonsten ja die Fans nach 2 Stunden wieder heimschicken würdest. Ja, du verlangst aber wahrscheinlich immer noch die gleichen Ticketpreise wie vorher.
Ja, das ist richtig,
ja. Ja, und ich meine, auch die New Japan World Abonnenten, ja, also die kriegen jetzt halt trotzdem ihre 3-Stunden-Show geboten, wo halt dann die letzte Stunde im Normalfall dann ja so gefühlt komplett durch ein Main Event gefüllt wird mit Promo-Video und Entrances und so weiter und so fort und dann vielleicht noch ein bisschen Aftermath hinterher. So kommt man halt auch auf seine Zeit.
Ob es der richtige Weg ist, will ich jetzt mal bezweifeln. Ne?
Ob es der richtige Weg ist, das steht auf dem anderen Blatt. Ja, also man bewegt sich da gerade echt in eine Richtung, wo das Ganze halt sehr formelartig wird und formelartig ist selten gut im Wrestling. Ja? Schau dir Monday Night Raw an.
Oh ja.
Ja, ist auch sehr formelartig. Ja, auch da gibt's, es ist nicht alles schlecht oder so, aber
viel.
Viel Überraschung ist da nicht, sag mal so. Naja, auf alle Fälle haben wir einen neuen Quadruple Champion. Die Fehde ist mit Sicherheit noch nicht zu Ende. Wir werden weiterhin Bauchmuskelvergleiche haben. Und ich bin gespannt, was jetzt ein Jay White mit diesem Gürtel machen kann.
Ja, und wer die nächsten Gegner sind? Gut, mit David Finlay haben wir ja schon den nächsten Gegner, aber ich denke mal, das wird jetzt auch ein bisschen längerer Run, würde ich jetzt mal behaupten. Das wird auch noch bis in den G1 gehen. Also der wird als Never Open Match Champion auf jeden Fall in den G1 gehen. Wenn nicht sogar bis Ja, eigentlich Wrestle Kingdom, schönes Match mit Jay White.
Ja, und ich meine, die Aufgabe ist jetzt, wir müssen den Never-Open-Weight-Title elevaten. Ja, da war eben ein Tanahashi, allein vom Namen her schon mal ein wichtiger Champion. Ein Jay White als ehemaliger IWGP IC US Champion ist jetzt ein wichtiger Champion in der Aufgabe. Du musst diesen Never-Open-Weight-Title jetzt halt so pushen, dass der Never-Open-Weight-Title dann im Umkehrschluss in der Lage ist, auch Wrestler zu pushen.
Ja,
Ja, also
genau, so sieht's aus.
wenn jetzt ein David Finlay Champion würde, nachdem ein Jay White den Gürtel jetzt ein halbes Jahr durch die Gegend getragen hat und gegen Okada und Shingo und Naito und sowas verteidigt hat, dann ist das ein richtig großer Titelgewinn. Ja, aber jetzt müssen halt auch die bisherigen Main-Eventer auf den Trichter kommen und sagen, ja, der Never-Open-Weight-Title, der wird mir auch ganz gut stehen.
Da sehe ich doch Naito schon im Hintergrund wieder winken.
Tranquilo.
Hat er ja auch noch nicht gehabt, von daher. Ist
Richtig.
eigentlich ein Gürtel, den noch nicht so viele hatten eigentlich. Und wenn er jetzt so prominent gefeatured wird, da, wie gesagt, wie du es gesagt hast, da kommen dann auch die größeren Namen auf den Trichter. Ja, das wäre doch was für mich.
Weil der andere Gürtel, der ist halt einem relativ elitären Kreis vorbehalten.
Genau, so sieht es nämlich aus.
Ja, aber zum elitären Kreis kommen wir dann gleich noch, weil da habe ich nämlich auch noch eine These. Gehen wir mal zum zweiten Tag rüber und starten direkt mit einer super frischen Paarung, nämlich Zack Sabre, Taichi und Doki, die antreten gegen Tamatonga, Tangaloa und Charo. Dankeschön, tausendmal gesehen, Suzuki Gun gewinnt. Nächstes Match.
Ja, Zack hat mal wieder den Sieg eingefahren, sehr schön. Kann sich wieder einen Strich hier machen, wieder den Sieg eingefahren.
Charo abgetippt, den alten Mann verprügelt. Super.
Ja, schadet aber auch nicht, ein Jato absolut auszutappen. Ja, zweites Match, das gleiche, was ich eigentlich am ersten Tag schon gesagt habe. Ishimori gewinnt mit dem Bloody Cross gegen Master Wato. Ja, nächstes Match. Nee, ich weiß nicht, hast du was zu dem Match?
Ishimori hatte noch Yujiro dabei und Master Wato noch sein Lehrer Tensan. Nee, das war's. Ich weiß nicht, warum die da alle gerade so, nur so rumfliegen und nichts machen. Nächstes Match. United Empire, Henare, Great Okan und Jeff Cobb gegen LIJ, Bushi, Sonata und Naito. Wie gesagt, Endlos-Fehde haben wir jetzt auch vorhin eigentlich schon das meiste gesagt. Du wolltest hier, glaube ich, noch was loswerden, hast gesagt. Zu Jeff Cobb.
Genau, vor allem zum Finish. Es gab den Kamiguye von Jeff Cobb, sehr nett, und den Tour of the Islands dann gegen Bushi. Und dann ist nämlich Jeff Cobb dann nochmal zu Liger ans Mikrofon gegangen und meinte, was hat er gesagt? Ich hab's mal aufgeschrieben. Es war der Kamiguye, hat er den getauft. Schwierig auszusprechen, aber ja, man baut hier natürlich diese Story mit Ibushi weiter auf und er versucht ihn halt zu locken, den guten Herrn Ibushi, wenn er mal auf so einer Pause wieder zurückkommt, dann wird es das Match sicherlich geben. Freue ich mich drauf, weil ich glaube, das könnte ziemlich gut werden. Cobb wird gepusht, Ibushi ist halt Ibushi, das wird halt grundsätzlich nie schlecht und er wird halt immer stark dargestellt. Von daher glaube ich, das könnte schon so ein ganz geiles Ding werden, wo wir vielleicht jetzt noch nicht so auf der Kappe haben, dass das richtig geil wird, aber wenn die beiden so richtig mal Gas geben, ich glaube, da haben wir viel Spaß dran. Wenn jetzt Cobb jetzt hier weitermacht, also ich finde es eigentlich nicht mal schlecht, dass er einfach hier denkt, okay, ich versuche Ibushi jetzt irgendwie zu kriegen, na, ich mache jetzt einfach mal seinen Finishing-Move. Und damit kann man die Leute dann schon ein bisschen so in der Erde packen.
Ja, das nennt sich Mindgames.
Ganz genau.
Ja,
Und
und
ich bin nämlich gespannt, wann der Herr Ibushi wieder kommt.
ich glaube, die beiden könnten eine ganz gute Chemie haben, ja, weil eben Cobb einer ist, der Leute gern durch die Gegend schmeißt Ibushi einer ist, der sich auch gern durch die Gegend schmeißen lässt.
Ich finde generell auch, das haben wir auch so ein bisschen schon herausgefunden oder besprochen in den Podcasts, wenn man sich den Auftritt von Cobb in seinem ersten G1 anguckt und dann im Vergleich zum zweiten, ich glaube, dieses Japan-Wrestling, das hat er inzwischen sehr gut verinnerlicht. Ich glaube, der kommt jetzt mit diesem Stil gut zurecht und jetzt blüht er auch immer mehr auf. Und ich glaube, ja, jetzt wird das Match auch, so also generell die Matches hier so abreißen, auch gegen Shingo, das waren starke Matches, oder auch gegen Okada. Ich glaube, dieses Cobb, das habe ich ja Anfang letzten Jahres, diesen Jahr schon gesagt, ich glaube, das könnte so ein kleiner Favorit sein in dem Jahr, der Aufsteiger des Jahres heißt. Also da bin ich auch auf den G1 wieder gespannt. Und wenn er jetzt Ibushi bekommt, das wird sicherlich auch ein gutes Match. Also von Cobb, den sehe ich momentan so gern. Er ist halt irgendwie, ich habe ihn halt schon ein paar Mal live gesehen und auch schon mit ihm gequatscht. Hat auch ein schönes WTR-Intro eingesprochen. Das ist wirklich ein cooler Kerl. Der ist tatsächlich ehrlich recht klein, aber halt irgendwie gefühlt 3 Meter breit. Aber der macht mir schon extrem viel Spaß im Empire. Tatsächlich vielleicht mehr Spaß als Austin Osprey.
Und was ich halt auch cool finde, ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag es, wie die eben zusammen rauskommen, wie sie gemeinsam posieren, aber die haben halt mittlerweile auch coole Stable-Moves sich angeeignet für Multi-Man-Tag-Matches. Ja, ich meine, da gibt es ja in jedem Stable irgendwie so die klassischen Moves, ja, also keine Ahnung, Chaos, stehen 4 Leute dann da und prügeln dir gleichzeitig auf den Rücken ein, ja, oder eben dieses klassische Gegner steht in der Ringecke und alle zeigen Corner-Clotheslines gegen ihn. Und hier im Empire ist es so, dass das viele Stable-Aktionen damit starten, dass Cobb eben den Gegner fängt, sich irgendwie selber noch irgendwie auf die Schultern wirft, umpositioniert, den Gegner durch die Gegend wirft und die anderen dann eben mit dem Gegner, der dann praktisch vom Boden zurückbounced, eben Aktionen zeigen können.
Ja.
Das finde ich super beeindruckend. Also der hat da echt seinen Platz gefunden. Er muss nicht viel reden. Er muss keine große Ausstrahlung haben. Er muss einfach nur böse gucken und Leute durch die Gegend werfen.
Richtig.
Und grundsätzlich ist es halt auch so ein Typ, der in diese klassische Never-Division reingepasst hat, ja, der mit einem Ishii oder einem Makabe sich hätte hauen können. Und ich denke, dass ein Ibushi, der jetzt eben auch sehr striking fixiert mittlerweile ist, sehr gut mit ihm dort arbeiten kann, weil eben Cobb halt auch auf seiner Physis in der Lage ist, Strikes zu fressen.
Das glaube ich auch. Und Ibushi kann dann wieder schön auf den Nacken landen, was er so gern macht, wenn er in der Gegend rumgeworfen wird. Wie du jetzt so erzählst, was ein Cobb so macht, ist mir irgendwie dieses Lucha Underground-Ding so eingefallen. Da hat er eigentlich dieselbe Rolle gehabt. Da hat er die Maske aufgehabt und hat eigentlich auch nie gesprochen. Also selber, was er bei Lucha Underground mit Maske gemacht hat, macht er jetzt bei Empire ohne Maske.
Richtig. Genau wie du sagst. Richtig.
Und hat funktioniert.
Ja. Weil ich meine, in dem eben dieses Matanza-Gimmick weggefallen ist und dem einfach nur noch Jeff Cobb, ehemaliger Olympionike war er halt ja immer noch athletisch beeindruckend, aber halt auch irgendwo ein bisschen random. Ja, dann hast du dich halt irgendwann dran satt gesehen, dass dieser breite, muskelbepackte Kerl Moonsault springen kann. Und irgendwo, er macht jetzt ja nicht viel anders, aber es wirkt anders.
Er hat kürzlich auch mal ein Bild auf Instagram gepostet von 2014, 15 und jetzt, der Mann hat wirklich unfassbar an Masse, also aus der Masse wirklich Muskeln gemacht. Also der hat wirklich richtig Gas gegeben. Also deswegen glüht er auch wahrscheinlich deswegen auch so auf, seit er diesen Push hat, eben durch Lucha Underground, dann eben PBG-Champion war, dann war bei Ring of Honor und jetzt eben bei Nusche Panda. Also ich glaube, der ist in der Shape seines Lebens momentan.
Ja, auf jeden Fall. Breiter als hoch mittlerweile, ja. Ja, Empire gewinnt. Mal gucken, wie es da eben in dieser Fehde weitergeht. Auch hier haben wir halt wieder am Schluss Naito und Okan gehabt, die so ein bisschen aneinander geraten sind. Co-Main Event. Nachdem der eigentliche Co-Main Event leider abgesagt worden ist, haben wir das vorhin eigentlich schon thematisiert.
Ja, war ja Corona,
genau.
Okada ist nicht bestätigt, aber könnte es sein, dass die an Corona erkrankt sind. Auf jeden Fall hatten sie Symptome. Müssen wir mal gucken, die News. Wird es mit Sicherheit irgendwann mal ein Update geben, ob es wirklich Okada und Jo sind, die wo bestätigt sind, oder ob es doch jemand anders ist. Man weiß es nicht.
Ja, ich vermute einfach mal, dass man Jo und Despi dann einfach in einer von den beiden Dome-Shows bekommt. Tendenziell wahrscheinlich eher bei der zweiten, weil die erste ja schon jetzt am 15. ist und wenn die beiden in Quarantäne müssen, die beiden Verdachtsfälle, dann könnte es etwas knapp werden mit Teilnahme bei Wrestle Grand Slam Tag 1.
Ist das in Japan auch so mit 2 Wochen oder ist es nur bei uns so? Oder haben die Japaner da ein bisschen andere Corona-Regeln?
Ich vermute mal, dass es da auch so ist, weil meines Wissens Kevin Kelly ja auch schon in Japan drüben ist und in Quarantäne gerade ist nach der Reise. Okay. Ich vermute mal, dass deswegen auch so schnell dieser englische Kommentar noch nachgereicht werden konnte, weil es ist ja jeweils noch am nächsten Tag direkt rausgekommen. Vermute mal, dass Kevin Kelly da gerade im Hotel sitzt, sich vorbereitet auf den Wrestle Grand Slam und dann halt aus Langeweile ein bisschen Tonspuren kommentiert hat.
Hast du es eigentlich mitbekommen, habe ich vorhin gelesen, ich wollte es noch teilen bei uns in der Facebook-Gruppe. Der Grand Slam läuft bei Fight TV und es gibt eine Tonspur Französisch.
Ui.
Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich Nu Japan alle ihre Events zukünftig jetzt bei Fight TV raushauen. Falls ja, sehr interessant. Vor allem Französisch. Also haben die da irgendwie einen neuen Deal irgendwie mit Frankreich, dass die da einen TV-Deal oder sowas haben?
Keine Ahnung. Kommentiert von Railroad Show?
Das weiß ich noch nicht.
Das wäre so gut. Das wäre so gut. Railroad Show. Ja, Fight TV. Nett. Okay, kann man machen. Französische Tonspur, auch schön. Kann man auch machen. Ja, der Co-Main-Event, den wir jetzt hier bekommen haben, Tanahashi, Taguchi und Yano, das ist auch so ein skurriles Team. Gegen Dick Togo, Evil und Jay White. Natürlich gibt's einen Bauchmuskelvergleich. Und das, was mir tatsächlich hängen geblieben ist von dem Match, Alex, da kommst du nie drauf, ist die Ankündigung von Toru Yano. Ich habe die Stoppuhr mitlaufen lassen.
Ich muss sagen, ich skippe neuerdings ein bisschen die Entrances bei Wrestling-Shows.
Ja, also wir hatten ja jetzt halt in den letzten Wochen schon immer festgestellt, er wird ja alles Mögliche angekündigt. Ne? Und dann geht's hier los mit der Vorstellung von Toru Yano. Und da wird erzählt, was der alles hat. Ja, also was der für DVDs hat. Ja, was, dass der eine Bar hat. Dass er der Provisional 2021 KOPW Champion ist. Der 2020 KOPW Champion. Und so weiter und so fort. Und ich habe es mitgestoppt. Das sind 75 Sekunden. Ja, ich kenne Matches, die kürzer sind als die Vorstellung von Toru Yano.
Da kann er ja fast schon, muss ich wieder auf Omega zu sprechen kommen. Hast du da mal seine Ankündigung gehört in letzter Zeit?
Ja, das ist auch schon.
Er ist ein Videospiel-Weltmeister und da hat er ein Turnier gewonnen.
Und er hat einmal in North Carolina gerettet. Ja.
Nett. Naja, kann er ja aufzählen, wenn er so erfolgreich ist. Warum nicht?
Ja, und. Gesagt, das ist dann noch am ehesten das, was hängen bleibt, ja, dass Yano diese ewig lange Einleitung bekommt. So gefühlt habe ich Jay White in dem Match kaum gesehen, weil es halt wieder primär Evil und Dick Togo gegen Yano und so ein bisschen Shenanigans von Taguchi waren. Und am Schluss natürlich Yano mit dem Low Blow das Ding holt.
Was mir noch aufgefallen ist, die größte Fete, die jetzt Evil momentan hat, ist, glaube ich, die gegen den Timekeeper. Das ist jetzt auch so ein Running Gag, den man jetzt immer wieder bringt, dass der mit dem Timekeeper im Match abräumt. Ähnlich wie es damals mit Naito und Milano war, jetzt hat Evil und sein Timekeeper.
Vielleicht baut man da was auf. Vielleicht hat der Timekeeper gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Evil Match.
Geht einfach mal auf Evil los.
Hau mich bitte um.
Ja, naja, wenn man sonst nichts über Evil positiv zu berichten hat, dann halt die Kleinigkeit, man muss sich an Strohhalmen festhalten. Ja. Grüße an Chris an der Stelle.
Ja, wobei der ja, glaube ich, auch schon von dem Evil Bandwagon wieder runter ist. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Chris liebt Jay White. Ja, hat er, glaube ich, schon einmal oder so erwähnt.
Aber Chris liebt doch auch Naito, glaube ich, oder nicht?
Ja, aber Chris liebt vor allem Jay White.
Er hat viele Geliebte.
Ja, das ist halt Chris ist halt auch einfach so eine Wrestler-Schlampe.
Ich habe gehört, einen Sven liebt er auch. Bist du da gemeint?
Das weiß ich nicht. Ich kenne keinen Sven. Ich kenne nur einen Pumper.
Ich will jetzt Pumper der Herzen auf irgendeine komische ausländische Sprache wie bei Nerdhead Radio sagen, aber ich kenne keine ausländische Sprache.
Ja, das ist immer das Highlight der Sendung schon, wo ich mir jedes Mal denke, Junge, Respekt, dass du das jetzt mal schaffst. Irgendwie. Aber wir schweifen ab. Wir haben noch einen Main Event zu besprechen, Alex.
Jawohl.
Der geht fast eine Dreiviertelstunde. Es ist Shingo gegen Will Ospreay. Und ich sag dir eins, ich finde es unglaublich schade, dass das kein Time Limit Draw geworden ist. Weil
ich hab
die beiden so eine fantastische Chemie miteinander haben. Die Dreiviertelstunde ist wie im Flug vergangen und ich habe echt gedacht, die gehen die 60.
Es hätte ja auch am meisten Sinn gemacht. Wir haben es nur gesagt, naja, willst du jetzt Shingo schon wieder gegen Ospreay verlieren lassen? Dann ist er halt irgendwo auch raus. Und so ein Time-Limit-Draw hätte halt irgendwo Sinn gemacht, ne? Ähnlich wie es halt damit Omega und Okada auch schon gemacht hat. Da haben wir auch mal ein Time-Limit gewrestelt. Und hier hätte es halt wirklich Sinn gemacht. Und die beiden hätten ja halt die 15 Minuten, die sie noch gehabt hätten, auch locker problemlos durchwresteln können. Die wurden ja, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass die nach 30 Minuten erst noch mal richtig Gas geben, dass die so im vierten Gang gefahren sind und dann, naja, letzte Viertelstunde noch mal fünften, sechsten Gang hochgeschaltet haben. Also da gab es ja unfassbar geile Konterphasen. Plötzlich dann Shingo im PWG-Modus, wo er dann den Poison Runner da mal raushaut und was ist denn jetzt hier los?
Also wir haben 30 Minuten ein gutes Match, ja, ein sehr gutes Match und dann nach 30 Minuten gibt es den Made in Japan nach draußen durch die Tische und ab dann ist die Scheiße am Brodeln.
Ja, es war wirklich, wirklich geil. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich bin ja, wie gesagt, auch hier sage ich, man muss jetzt nicht unbedingt 44 Minuten wresteln. Hätten auch halbe Stunde gereicht, aber die können es halt wirklich. Und da war halt auch, es ist halt genauso mein Stil. Ist so ein bisschen sportlastig. Ich mag es halt, wenn es nicht zu übertrieben ist. Jan hat bestimmt wieder keinen Spaß daran gehabt, weil der Ospreay wieder zu viel Spring, Sprang, Sprung gemacht hat. Aber mir hat's wirklich gefallen. Also auch, dass dann Shingo quasi sich auf dieses Ospreay-Level begeben hat und auch noch ein paar Moves rausgehauen hat. Stark, auch am Cutter. Ende. Stimmt, er hat ja den Oscar gemacht. Den
Oscar gegen
den Shingo Cutter habe ich aufgeschrieben.
Ja.
Ganz stark. Und auch am Ende, kurz vorm Sieg dann von Ospreay, wie Ospreay einen Rainmaker auspackt. Denke ich so, hallo, das ist ja wirklich sehr geil, dass man so ein kleines Detail mit einbaut und dann eben diese knallhart durchgezogene Hidden Blade und dann Stormbreaker zum Sieg. War schon ziemlich gutes Match. Also die beiden haben wirklich eine Wahnsinns-Chemie miteinander. Mehr davon.
Auch, dass er, das hat er auch Kevin Kelly dann am Kommentar aufgespielt. Den zweiten Tag habe ich mir dann auf Englisch angeguckt. Dass Ospreay zur Mitte des Matches auf einmal mit dem Hoverboard-Lock ankommt. Ja, also die Kushida-Moves ausgepackt hat. Ja, und dass Ospreay halt jetzt hier Moves übernimmt von Leuten, die er besiegt hat. Ja, von seiner größten Junior-Nemesis, Kushida, und von seiner Heavyweight-Nemesis bis dato, Okada.
Hat er nicht, glaube ich, mit dem V-Trigger gleich auch wieder gesprungen, ne?
Das kann gut sein. Und grundsätzlich finde ich es gar nicht mal so verkehrt, dass er halt immer noch so ein paar Aerial-Aktionen drin hat, weil er die auch ein kleines bisschen anders zeigt, meiner Meinung nach. Also mit mehr Intensität, nicht um einen Flippy-Scheiß-Move zu zeigen, sondern er zeigt jetzt diesen Flippy-Scheiß-Move, weil es eine seiner stärksten Waffen ist. Und das ist der Unterschied. Und grundsätzlich ist so viel mehr Intensität in seinen Aktionen jetzt drin. Ich weiß, die Personalie Will Ospreay ist für viele Leute schwierig, aber wenn ich mir jetzt diesen Main-Event angucke, dann denke ich mir, warum zum Geier sind das jetzt nicht einfach die beiden Leute, die jetzt gerade diesen Umbruch fahren und die nächste Basis für den nächsten Main Event werden? Ja, wir hatten jetzt eine wirklich fantastische Wrestling-Zeit basierend auf der Fehde Okada gegen Tanahashi. Mhm. Und wir haben beim letzten Mal schon gesagt, die beiden werden nicht jünger und irgendwann muss ein Umbruch stattfinden. So, und jetzt haben wir hier im Jahr 2021 einen Will Ospreay und einen Shingo Takagi, die eine fantastische Chemie miteinander haben, die eine wunderbare Story jetzt miteinander haben. Wir haben einen Jay White, der zusätzlich mit zur Verfügung steht. Wir haben einen Kota Ibushi, der immer noch in einem sehr kompetenten Wrestling-Alter ist. Da bau doch den Main Event um diese vier Leute rum auf. Du hast immer noch einen Okada, den du jederzeit reinstecken kannst. Ja, du hast den Luxus, dass du zur Not auch immer noch einen Tanahashi mal ein Titelmatch reinpacken kannst. Aber dann nimm doch diesen Kern als Basis für deinen neuen Main Event.
Ja, das sind eigentlich die richtigen Männer, ja. Und vor allem haben die auch alle irgendeine Story miteinander. Ich meine, Jay White hat eine Story mit Ibushi. Ibushi hat eine Story mit Ospreay. Ospreay hat eine Story mit Okada. Ospreay hat eine Story mit Shingo. Also die sind ja, du kannst, das sind ja auch Stories, wo man sagt, ja, Tama und Okada, die haben eine Story. Die haben alle miteinander eine Story. Die kannst du noch zigmal bringen. Du kannst immer mit diesen Storyline-Faden aufnehmen. Machst ein halbes Jahr Pause, bringst es wieder. Das sind immer wieder Paarungen, die bringst, kannst du immer wieder bringen. Und das sind auch immer starke Matches. Auch Shingo gegen Okada gab, Shingo gegen Okada gab es auch schon, eben auch eine Story, war ja auch New Japan Cup, wo Shingo Okada rausgeworfen hat, auch Ibushi gegen Shingo gab es ja auch schon im G1, also irgendwie haben die ja immer schon mal was miteinander zu tun gehabt und das ist eigentlich ein starker Kern, also um den Main Event mache ich mir eigentlich keine Sorgen bei New Japan, ja, das ist nach wie vor jetzt das Zug, die Zugpferde.
Ja genau, aber die Leute müssen jetzt halt erkennen, dass wir gerade in der Umbruchphase sind, dass wir jetzt gerade dabei sind, einen neuen Main Event aufzubauen. Ja, dass eben wir nicht auf Dauer eben Okada Tanahashi da oben haben werden. Ja, also Tanahashi ist ja sowieso schon auf dem Weg nach unten. Aber wir müssen halt auch überlegen, dass auch ein Okada gerade durch seine unglaublich langen Regentschaften dort relativ ausgelutscht ist. Und dass er gut tut, sich da ein bisschen zurückzunehmen. Und dann brauchst du natürlich auch neue Leute da oben. Ja, und jetzt waren natürlich alle damals total geschockt, dass ein Jay White von jetzt auf gleich IWGP-Champion werden konnte. Und jetzt sagen wir so, drei Jahre später stehst du da und denkst so, okay, ihr habt eigentlich alles richtig gemacht. Der Mann ist jetzt ein etablierter Main-Eventer, den nehme ich das ab. Der hat einen Okada besiegt, der hat einen Tanahashi besiegt, der hat alles besiegt. Und kann jetzt jederzeit eine Main-Event wrestlen. Und bringt halt mit seinem Jay White-Stil eine komplett andere Komponente in diesen Main Event oder in dieses Main Event Picture, wie es ein Ibushi macht, der wiederum komplett anderen Stil geht, wie es ein Shingo macht. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Position. Und jetzt müsste man halt nur als Wrestling-Fan so ein kleines bisschen über seinen Schatten springen manchmal und anerkennen, dass Will Ospreay, Idiot oder auch nicht, ein richtig geiler Wrestler ist.
Ja, ich meine, rein vom Wrestling her kannst du Ospreay definitiv nichts vorwerfen. Ja gut, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass in Japan wird er mehr anerkannt. Es ist eher das amerikanische und vor allem europäische Publikum. Wenn da Basti zum Beispiel, Grüße auch an der Stelle, über Ospreay spricht, da kommt halt nicht wirklich positiv weg, genau wie Jan über Ospreay spricht, weil eben einiges passiert ist in der Vergangenheit, was ich auch verstehen kann, aber das hast du, glaube ich, bei uns auch immer in der WhatsApp-Gruppe geschrieben oder auch auf der Facebook-Gruppe. Du kannst dir halt Matches von Ospreay problemlos angucken oder von den Chris Benoit und so geht es mir halt auch irgendwo. Wenn ich ein Ospreay-Match sehe, sind die halt in der Regel auch immer saustark und dann kann ich nicht sagen, naja, Moment, der hat privat da einige Dinge gedreht. Nee, ich finde Ospreay scheiße. Dafür ist er für mich einfach ein zu guter Wrestler und ich gucke mir halt einfach Wrestling an, das Produkt und nicht die Privatperson Ospreay und was da genau passiert, weiß ja eh keiner hundertprozentig genau, nur das, was man halt hört und liest. Aber wenn Ospreay mir solche Matches da raushaut, dann sage ich, ja, sorry, Ospreay ist halt irgendwie einfach ein geiler Wrestler.
Ja, Punkt. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ja, das Wrestling hat auch schon immer solche Gestalten an der Spitze gehabt, ja. Also ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, ein sehr hoher Prozentsatz an Wrestling-Fans würde sagen, Shawn Michaels ist vielleicht einer der geilsten Wrestler aller Zeiten.
Ja.
Ja. Shawn Michaels war in den 90ern eins der größten Arschlöcher aller Zeiten. Ja, ein Ric Flair, den viele als besten Wrestler aller Zeiten bezeichnen, war zu seinem Heyday weiß Gott kein Engel. Ja, wir müssen jetzt hier nicht irgendwelche Vergehen schönreden, darum geht's gar nicht. Vielleicht sollte man als Fan auch einfach mal so ein kleines bisschen die Kirche im Dorf lassen und einfach uns auf das Wrestling-Produkt beschränken. Ja, und wenn man das halt nicht kann an der Stelle oder nicht will an der Stelle, gut, dann, ich kann niemanden zwingen, aber ich denke, so sollte man vielleicht da ein bisschen entspannter rangehen, da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß am Catchen.
Punkt. Muss man nichts dazu sagen mehr.
Und wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass das hier kein Time Limit Draw geworden ist. Also das war vom Feinsten. Ja. Also von Minute 1 an. Ja. Die haben ja diese Geschichte miteinander. Es ist auch noch im Kommentar aufgespielt worden, dass es 2-1 für Ospreay steht. Und ich habe eigentlich ja nicht mit einem Titelwechsel gerechnet zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich hätte es halt nicht ausschließen können, ganz ehrlich. Ich finde es okay, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist jetzt. Ja, ich meine, wie oft hat ein Okada verlieren müssen, bis er Champion geworden ist? Wie oft hat ein Naito verlieren müssen, bis er Champion geworden ist?
Ja.
Ich habe es vorhin schon gesagt, die beiden sind meine Top-Favoriten auf den G1-Sieg dieses Jahr. Shingo vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als ein Ospreay. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man den Moment Shingo nächstes Jahr im Tokyo Dome gibt.
Ja. Ja, da muss man halt, wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Auf der anderen Seite, ja, ist es halt, Okada ist halt Okada und er war jetzt lange raus aus dem Titelgeschehen. Er wäre ja eigentlich mal wieder dran, den G1 hat er das letzte Mal, glaube ich, auch vor, boah, kann ich sagen, 6-7 Jahren gewonnen. Auch da wäre er mal wieder dran. Jetzt ist halt die Frage, gewinnt er gegen Ospreay? Ich sehe halt auch aber nicht Okada gegen Ospreay unbedingt jetzt verlieren. Ja, das ist tatsächlich so ein spannendes Match. Also, das ist, also, dass Shingo hier verliert, war mir eigentlich auch klar. Vielleicht nicht zu 100%, weil eben Shingo jetzt letzte Matches verloren hat gegen Ospreay. Durchaus vielleicht noch eine Siegchance irgendwo da gewesen, aber Okada gegen Ospreay ist für mich tatsächlich, ja, vielleicht nicht 50-50, aber 60-40 Ospreay tatsächlich. Also, ich sehe da durchaus einen Okada als neuen Champion, aber, wenn natürlich Okada hier verlieren sollte, dann geht er halt mal wieder ohne Gürtel in den G1 und dann ist er halt trotzdem wieder ein heißer Kandidat. Und dass ein Okada nicht viele Matches im G1 verliert, ist auch bekannt und Finale wäre durchaus auch mal wieder drin. Ob er es dann gewinnt, weiß ich nicht. Könnte man auch Shingo gegen Okada im Finale machen. Auch nett. Aber G1 Sieger, also Favoriten dieses Jahr, na gut, Ibushi, glaube ich, kannst du ausschließen, der wird es nicht nochmal sein. Aber Shingo, Okada, Ospreay, Jay White würde ich auch noch mit in die Verlosung mitnehmen, sind so meine vier Top-Kandidaten. Einer von den vier, denke ich mal, wird es auch dann machen am Ende.
Man muss jetzt damit kalkulieren, dass bei Wrestle Kingdom Okada Will Ospreay besiegt hat. Ich denke, dass sich hier, also im Tokyo Dome besiegt hat, ja, das muss ich ja noch betonen. Ich denke, dass sich Ospreay am 29. Juni seinen Tokyo Dome Sieg zurückholt. Ja, dass er einfach sagen kann, ich habe Katsuchika Okada im Tokyo Dome besiegt. Ja, nicht nur, keine Ahnung, in Hiroshima oder in sonst wo, sondern eben im Tokyo Dome.
Ja, dann wird es aber die Redemption Story für Okada geben. Das lässt er sich nicht auf sich sitzen.
Ich denke, das wäre auch relativ wichtig tatsächlich, dass er diesen Gürtel zumindest noch einmal verteidigt, dass er vielleicht tatsächlich auch als Champion in diesen G1 reingeht. Ich weiß nicht, ob es Ospreay als Champion zu Wrestle Kingdom schafft. Es wäre natürlich eben, wie gesagt, super schön, Ospreay und Shingo unter diesen Umständen nochmal auf Main-Event-Basis zu sehen im Tokyo Dome. Ja, Shingo als G1-Sieger, Ospreay als World-Champion, der den Gürtel dann dreiviertel Jahr gehalten hat. Und dann gibt's endlich den großen Sieg für Shingo. Ja, gucken wir mal. Fantastisches Ding. Also, und ich bleibe jetzt auch dabei. Ja, ich differenziere da ja ganz klar zwischen der Person und dem Wrestler Will Ospreay. Und Ospreay und Shingo sind für mich aktuell immer noch ganz heiße Kandidaten für Wrestler of the Year. Vor allem Dingen Shingo, glaube ich, dieses Jahr.
Ja. Shingo liefert wirklich total ab.
Ja, ob man jetzt natürlich dann so auf die Schiene fahren muss, wie es ein Kevin Kelly dann am Kommentar gemacht hat, hat er gesagt, das war das beste Match aller Zeiten. weiß ich nicht. Ich habe noch keine Sterne hageln sehen von Onkel Dave.
Die kommen einfach. Vielleicht sind die schon drin. Das ist ja der Observer immer Donnerstag. Vielleicht gibt er die der immer. Sind noch nicht.
Aber,
also, nee, sind noch nicht drin. Aber die Cage-Match-Durchschnittswertung liegt bei 9,39.
Ja, also.
Geht viel.
Es ist definitiv die Show, das Match, das die Show rettet. Das beide Shows rettet. Also wenn du
richtig,
Wrestling Dontaku 2021 irgendwann später mal guckst, dann guckst du dir dieses Match an und hast echt eine Dreiviertelstunde richtig viel Spaß. Und was wir halt auch noch zusätzlich erwähnen müssen, das ist das Gleiche, was wir beim letzten Podcast auch schon gesagt haben, das komplette United Kingdom steht am Ring und macht nichts. Sie stehen da, sie unterstützen ihren Anführer mental, sie greifen zu keinem Moment ein. Es ist ein faires One-on-One.
Und das Bullet Club, zuhört.
Und das ist so erfrischend. Das ist tatsächlich so unglaublich erfrischend, in dieser Main-Event-Szene endlich auch mal einen Heel zu haben, der seine Matches klar und deutlich gewinnt. Ja, und das ist auch der große Unterschied eben zum Match am Tag davor, wo eben Ghetto wieder mitmischt und aktiv wird. Hier hast du das Empire dastehen und ja, natürlich hast du einen Moment, wo sich Shingo ablenken lässt von ihnen, aber sie haben nicht eingegriffen. Und das ist ganz, ganz stark auch als Aussage für dieses Heel-Stable.
Das stimmt, ja. Die ist ein bisschen anders geführt als der Bullet Club im Vergleich. Da herrschen noch Regeln. Und der Osprey ist halt einfach der Geilste, so wie er sich aufs Papier auch schreibt. Mhm. Da muss er halt auch abliefern und dann gibt es da keine Eingriffe mehr. Ich meine, diejenige, die immer eingegriffen hat, war ja Bea Priestley. Die hat er ja schon eliminiert.
Die ist weg vom Fenster.
Yes.
Ja, und damit sind wir eigentlich durch mit Wrestling Dontaku. Jetzt wird man der schon normalerweise einen Ausblick bringen auf den Wrestle Grand Slam, aber Stand jetzt. Wir nehmen heute am 6. Mai auf. Gibt es genau ein Match angekündigt für diese beiden Cards, nämlich Okada gegen Ospreay für den 29. In Klammern dahinter, wenn Okada bis dahin gesund ist. Das Skurrile ist, dass jetzt in die nächste Show, die erste Wrestle Grand Slam am 15. null Aufbau haben wird, weil eigentlich die drei Curricon Hall Shows auf dem Weg dorthin, also sozusagen die Road to Wrestle Grand Slam, hätten stattfinden sollen und alle drei aufgrund Covid Restrictions abgesagt worden sind.
Ja,
also hätte man jetzt eigentlich was bei Dontaku aufbauen müssen in der Richtung.
Na gut, man kann ja schon ein bisschen abschätzen, was kommen wird. Ich gehe davon aus, Naito gegen den Great Okan wird kommen. Ich denke auch, Ibushi wird da sein gegen Kopp. Die Taggers gegen die GOD wird es geben. Mhm. Iyoro gegen Despi wird nachgeholt. Mhm. Ich denke, die werden auf den beiden Tagen dann verteilt und naja, sonst halt Multiman-Gedöns.
Okay, und dann müssen wir jetzt mal ganz ketzerisch fragen, bekommst du damit 5000 Leute ins Baseballstadion?
Naja, Okada gegen Ospreay als Main Event und dazu vielleicht noch Yo gegen Despi möglich. Jeff Cobb vielleicht gegen Ibushi und Jay White will auch noch seinen Titel verteidigen. Na gut, Jay White gegen Finlay ist halt doch auf dem Papier doch recht klein.
Eben, es ist relativ klein auf dem Papier. Das ist ein Problem. Es ist wahrscheinlich ein richtig geiles Match hinterher.
Ja.
Aber hinterher hast du halt noch nicht deine Tickets gekauft. Also.
Ja.
Also die Frage ist auch, wie man jetzt mit Shingo unmittelbar weiterfahren lässt.
Eigentlich der hat erstmal raus.
Genau.
Shingo gegen Jay White.
Weiß ich nicht.
Ich hoffe halt, dass man nicht jetzt wieder komplett abkühlt, dass er jetzt wieder monatelang in Multiman-Gedöns jetzt rumhampeln muss. Und
ja, das Fische wäre dann wahrscheinlich Shingo gegen Aaron Hinare oder so.
Shingo gegen Jeff Cobb nochmal. Wobei jetzt Jeff Cobb ist mit die Bushi erstmal beschäftigt.
Ich weiß nicht. Shingo gegen Henare wäre vielleicht gar nicht mal so doof, um Henare so ein bisschen
zu over pushen. Zu bekommen, ja.
Ja, wenn er gegen einen Shingo, der jetzt eben eine Dreiviertelstunde im Main Event stand, eine ordentliche Leistung bringt, dann hilft ihm das auch. Wenn er vielleicht irgendwie auch mal irgendwie besiegen kann durch Zufall oder sowas, dann
wäre das nicht
verkehrt.
Das ist dann so Fluch und Segen zugleich, dass man eigentlich ein paar Leute hätte, die eigentlich im Main Event stehen müssten, aber da passen halt nur zwei rein.
Ja.
Ja, mal gucken. Es kann durchaus sein, dass man jetzt Shingo erstmal ein bisschen runterkühlt und dann halt dann wieder heiß laufen lässt zum G1. Ich meine, jetzt ist ja auch schon Mai. Es geht ja auch immer Schlag auf Schlag dann in Japan. Bis dann auch schon wieder G1 vor der Tür steht, dann stehen wir ja schon wieder im Dome dann. Wrestle Kingdom. Ja, muss man einfach mal beobachten, die Sachlage.
Ja.
Kommt ein Goto, wann kommt ein Goto zurück? Ein Ishii, kannst auch mal Goto gegen Shingo nochmal machen. Oder Ishii gegen Shingo ist auch immer so ein No-Brainer, wenn es sein muss. Da kann Shingo auch nochmal einen Sieg einfahren. Ja. Zack gegen Shingo. Weil es ist ja eigentlich beides Faces. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Das geht ja jetzt nicht mehr. Ja. Muss man mal gucken. Ich hoffe, dass man nicht ganz runterkühlt. Also, dass man ein paar prominente Gegner bekommt, die er dann auch besiegen darf, damit er noch schön heiß dann ins G1-Turnier reingeht. Genau eben wie in Okada, Osprey, Bushi und so weiter. Ja. Also, diese Main Event und Never Open Way Szene momentan, also wichtigsten Gürtel und zweitwichtigsten Gürtel, da sehe ich die wenigsten Probleme. Das sind die Gründe, warum man sich eigentlich New Japan jetzt zur jetzigen Zeit wirklich anschauen muss. Eben mit Jay White und Shingo und Osprey und so weiter. Das sind die Leute, die momentan mich bei Laune halten noch. Alles andere eher nein.
Wobei ich sagen muss, dass eben auch die Junior-Division, die Singles-Division Potenzial hat. Weil Despi als Champion halt auch noch tatsächlich relativ frisch ist.
Das ist richtig.
Ja, man müsste ihn jetzt halt nur mal aus dieser jetzt einfach mal relativ unorganischen Fehde mit Yo rausholen.
Ja, ich meine, klar, man braucht ein paar Leute, jetzt ist halt Yo zurückgekehrt, wenn jemand zurückkehrt, gibt man ihm halt ein neues Entrance und ein paar neue Klamotten, dann sieht es ganz schick aus, dann kann man ihn direkt mal pushen, aber ich sehe in Yo, ich habe das ja damals schon gesagt, nachdem er nicht mit mir abgeklatscht hat in England, ist er für mich nach wie vor der Marty Jannetty im Team und Show ist für mich die ganz große Nummer. Warum er eigentlich auch Show nicht mehr gemacht hat, obwohl der eigentlich zeitweise echt gut gepusht worden ist, nachdem New Japan wieder nach der Pandemie wieder angefangen hat zu veranstalten, verstehe ich eigentlich auch nicht. Für mich wäre das eigentlich so der Mann gewesen, der neben wie heißt er, unser Mann, der verletzt ist?
Hiromo
eigentlich so der neue Mann in der Junior Division gewesen wäre und hat Despi auch noch dazu gezählt, aber so richtig hat man jetzt nichts gemacht mit Show. Tatsächlich stützt man sich jetzt eher auf Yo. Ich warte auf Show gegen Yo. Das könnte auch noch eine Fehde werden.
Wir müssen jetzt einfach den alten Kalor noch mal bringen. Ja, ich warte einfach darauf, dass Show ein bisschen Muskelmasse noch zulegt, ein Selbert geht und als Big Show auftritt.
Der alte Kalor.
Der alte, den muss man einfach jedes Mal bringen. Der zündet jedes Mal nicht.
Stefan hat bestimmt jetzt wieder ein breites Grinsen auf den Lippen.
Ja, Stefan genau gefällt sowas. Niveau. Das ist genau sein Niveau. Grüße. Gut, Alex, bringen wir es zu Ende, oder?
Mach mal den Deckel drauf.
Gib mal ein paar Pünktchen.
Boah, tut mir tatsächlich ein bisschen schwer, hier jetzt Punkte zu geben, weil im Endeffekt, also wenn ich wirklich jetzt wirklich ganz kritisch bin, gab es nur ein Match, was mir wirklich gut gefallen hat. Alles andere hätte ich mir auch sparen können. Auch der Main Event von Tag 1 war mir zu lang und es ist halt nicht der Wrestling-Stil, der mir so wirklich gefällt, aber trotzdem war das Match natürlich gut. Aber ich tue mir da echt ein bisschen schwer tatsächlich. Weil die Multiman-Matches geben mir gar nichts. Da war jetzt nichts dabei, was rausgestochen ist. Das Leiter-Match war eine Katastrophe und auch viel zu lang. Stack gegen Tangaloa war vielleicht noch das drittbeste Match an den zwei Tagen. Ja, ich gebe jetzt einfach mal für beide Shows, weil der Main-Event von Tag 2 so stark war, gebe ich halt noch 6 Punkte.
Schön, dann haben wir nämlich auch die gleichen Punktzahlen an der Stelle, nämlich genau die gleiche Argumentation, die ich auch nehme. Also die beiden Main Events retten definitiv für mich insgesamt den ganzen Event, auf einem Niveau, was okay ist. Ja, also man hätte sich jetzt aber auch einfach nur die beiden Main Events angucken können. Ja, dann bist du 1,5 Stunden gut beschäftigt, hast 1,5 Stunden echt schönes Wrestling und der Rest drumherum ist halt da und ist teilweise jetzt im Fall vom Ladder Match echt nicht gut. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich denke, 6 Punkte ist da eine absolut faire Bewertung für beides insgesamt, für Dontaku als Ganzes sozusagen.
Richtig.
Ja. Dann wäre es jetzt eigentlich Zeit für eine Verabschiedungsrunde. Machen wir vorher noch kurz einen Werbeblock an der Stelle. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt, unter wrestling-talk.de. Von da aus geht es weiter auf die Plattform eurer Wahl. Liken, sharen, kommentieren, das am besten unter das YouTube-Video, da können wir es am besten auch nachvollziehen und vielleicht auch antworten, wenn der Kommentar das haben möchte. Und ansonsten gibt es unsere wunderbare Kicktipp-Runde, kicktipp.de/WTR, wo Jan immer sehr fleißig ist. Ausblick, sage ich mal so, Alex, wir sind jetzt hier gerade End of an Era quasi. Weil wir beide sind jetzt Stand jetzt der letzte unofficial Podcast im WTR. Bis auf Weiteres.
Yay!
Denn ab jetzt springen wir wieder in die reguläre Timeline zurück. Dr. Strange gefällt das. Ja, das ist diese eine von 14, sonst was Millionen Möglichkeiten, die wir gefunden haben, um wieder in die reguläre Timeline zurückzuspringen. Und das nächste Mal, wenn ihr hier das Wrestling Talk Radio einschaltet, gibt es die 1001 zu hören. Und das ist eine very special Ausgabe mit vielen alten Leuten, vielen alten Hasen, vielen alten Podcast-Hasen. Stay tuned, hört euch das an. Das ist, glaube ich, ein nettes Produkt geworden, was wir da für euch vorbereitet haben.
Ja, und wenn wir schon groß ankündigen, würde ich auch sagen, Sven, sagen wir es doch gleich. Die Rückkehr der Time Machine kommt natürlich auch wieder. Wurde oft gefragt, wann kommt sie wieder? Sie wird kommen. Wann, sagen wir natürlich nicht. Dranbleiben, uns verfolgen auf unseren Kanälen. Aber es kommt.
Und ich sage es einfach mal so weit, wenn ihr die 1001 gehört habt, dann wisst ihr zu der Frage auch schon ein bisschen mehr. Hm. Ja, weil das nämlich ein Thema dort definitiv ist. Und grundsätzlich wissen wir auch schon, was das Thema der Time Machine wird. Ja, aber hört euch die 1001 an, dann wisst ihr mehr. Und ja, damit sind wir eigentlich am en.de, wie es ein weiser Mann mal gesagt hat. Alex, ich bedanke mich bei dir.
Gerne.
Und überlasse jetzt dir einfach den Platz, damit du deine legendären Worte rausballern kannst.
Natürlich, jetzt kann ich es auch endlich mal sagen. Er ist ja jetzt auch endlich Impact Champion. Doppelter Impact Champion, habe ich mir jetzt sagen lassen. Da gibt es ja zwei Gürtel.
Champion, ja.
Das habe ich völlig vergessen. Mann, der braucht einen Bollerwagen von Toru Yano endlich. ich verabschiede mich natürlich mit den Worten von Kenny Omega. Goodbye and good night. Bang!
Und ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Bei Alex habe ich mich schon bedankt, also Haken dahinter. Ihr da draußen, bleibt sauber, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.